Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute mit einer grandiosen Folge zum Thema Bildung und Weiterbildung. Grandios deswegen, weil wir wirklich tolle Gäste eingeladen haben. Wir haben den zeitlichen Rahmen ein bisschen gesprengt, dafür schon mal Entschuldigung, aber ich kann versprechen, es lohnt sich. Wir haben heute zu Gast Jenny Dreier von Equity Ventures, die aber vor allem in ihrer Funktion hier spricht als Podcasterin mit dem wundervollen Podcast Tabula Rasa, der sich ausschließlich mit dem Thema Zukunft der Bildung beschäftigt. Dann spreche ich mit Daniel Zacharias von der Schülerplattform Stui, die in der Corona-Krise jetzt gerade eine extreme Nachfrage erfahren haben, verständlicherweise. Darüber wird Daniel ausführlich sprechen. Und dann habe ich gesprochen mit Mila Kramer, sie ist Investmentmanagerin bei Project A, einem operativen VC hier aus Berlin. Den muss man eigentlich nicht mehr vorstellen, aber nichtsdestotrotz, Mila ist eine absolute Expertin für das Thema Bildung und von daher auch von ihrer Seite extrem vielseitige und kompetente Einblicke und Meinungen. Ihr seht also eine hochkarätige Mischung an Gästen, von daher jeder, der sich für Bildung interessiert, kann hier etwas mitnehmen. Doch bevor wir einsteigen, wir bleiben bei den Bildungsexperten. Ich habe gesprochen mit Sebastian Holze von PwC. Ihr wisst ja, dass PwC Next Level diesen Podcast unterstützt, dazu auch gleich nochmal mehr. Sebastian ist bei PwC Senior Manager und Prokurist und er ist Team- und Projektleiter im Bereich People and Organizations. Und seine Steckenpferde sind digitale Transformation, Innovation und die Arbeit der Zukunft. Von daher toll, dass du da bist. Sebastian, herzlich willkommen im Podcast.
Hi Jan, grüß dich.
Toll. Du Sebastian, wir wollen mal kurz versuchen zu umreißen. Du hast einen sehr großen Bereich bei PwC und einen sehr spannenden Bereich, aber vielleicht kannst du mal versuchen, das in der Kurzvorstellung mal kurz zu vermitteln, was du da alles machst.
Okay, zusammengefasst ganz kurz. Ich arbeite bei PwC, einem der größten Professional Service Firms weltweit. Bin dort Senior Manager im Bereich Digital Services und Startups und kümmere mich insbesondere um das Thema Learning and Education. Das heißt, wir setzen eigentlich vor dem Hintergrund der digitalen Transformation die Menschen in den Mittelpunkt unserer Themen und dabei begleite ich sowohl große Industrieunternehmen, insbesondere bei KMUs und Mittelständler, Familienunternehmen. Bin gleichzeitig aber glücklicherweise auch noch verantwortlich für den ganzen Startup-Sektor, insbesondere in der Region West, das heißt in der Region Düsseldorf, Essen, Köln, Rheinland-Ruhrgebiet.
Und wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, wie sich Bildung gerade verändert, auch durch Corona. Was verändert sich da durch die Corona-Krise?
Ich glaube grundlegend, die Bildung ist ein essentielles Thema, mit dem wir uns natürlich in Presse, Funk, Medien, Gesellschaft, Politik schon immer irgendwie befassen. Und ein Thema, was natürlich immer eingespielt hat, ist das Thema Technologie. Dass Technologie sowohl, was die Fähigkeiten, die man in Zukunft braucht, eine größere Rolle eigentlich spielt oder alle sagen, das ist so. Und gleichzeitig auch die Art und Weise, wie Bildung passiert, digitaler Technologie getriebener erfolgen sollte. Und meine Beobachtung ist jetzt schon, dass wir tatsächlich jetzt hier hoffentlich auch an dem Beginn einer Debatte stehen, dass dieser Wandel der Art und Weise, wie wir Inhalte vermitteln und was wir vermitteln, sich verändert. Und das meine ich in ganz vielen Facetten und Bereichen. Das ist zum einen natürlich das Schulsystem, ne, wo man sagen muss, und da haben Verena Pauster und andere, glaube ich, auch schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet und auch Diskussionen angestoßen, wo man sagen muss, okay, wo fängt denn eigentlich alles an, ne, wenn man zukünftige Berufsprofile abbilden will, dann fängt am Ende, dann fängt das in der Schule an. Dann fängt das aber auch damit an, dass Lehrer vielleicht anders ausgebildet werden müssen, um andere Fähigkeiten zu vermitteln. Was meine ich mit Fähigkeiten? Ich meine sowas wie komplexe Probleme lösen zu können, kollaborativ zu arbeiten, Technologieaffinität, innovatives, kreatives Arbeiten, solche Dinge zu vermitteln und auch die Art und Weise, wie vermittelt wird, zu verändern. Und das Gleiche gilt auch für Unternehmen. Aus meiner Sicht, und das ist eigentlich total egal, ob wir da über Corporates reden, also große Industrieunternehmen, über Mittelständler, Familienunternehmen oder auch Startups, wo jetzt auch viel darüber nachgedacht wird, okay, wie können wir denn dort auch Dinge digitalisieren oder digital verändern oder auch unsere Mitarbeiter zu digitalen Themen sprechfähig machen, weil jetzt wird gerade quasi der Need erkannt, wenn man so will, dass auf einmal diese Verweigerungshaltung halt nicht mehr reicht. Ne? Also man musste sich mit manchen Themen nicht mehr beschäftigen, weil man gesagt hat, naja, ich bin ja irgendwann mal raus. Oder das ist vielleicht gar nicht mein Ding und auch nicht relevant für meinen Arbeitsplatz. Und jetzt auf einmal müssen alle mit Technologie umgehen, mit neuen Infrastruktur arbeiten und so weiter. Und gleichzeitig war vielleicht auch das Lernen gar nicht so sehr, sehr, sehr im Fokus, weil man gesagt hat, ja, ich habe mich halt eingeschwungen, dann das läuft schon. Und auch bei Startups ist das tatsächlich so, weil was ich witzig finde, ist, dass immer alle denken, Startups sind so super digital und agil. Ja, ich glaube schon, dass wir da sehr tolle, innovative Leute haben. Aber Stichwort, ich will gar nicht so auf Remote-Arbeiten jetzt rumpochen, aber als Startup hat es eigentlich geschafft, wenn du ein eigenes Büro hattest. Ne? Das heißt, das ist eigentlich eine ganz witzige Beobachtung, finde ich. So, du hast ein eigenes Büro, dann hast du ein größeres Büro. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da wurde gesagt, dass man jetzt schon das vierte Mal umzieht, weil man so gewachsen sei. Und wo jetzt auf einmal Unternehmen, auch Startups, junge Unternehmen, komplett anders arbeiten müssen. Und da dann auch das Thema Bildung und auch das Thema Weiterbildung, Skillsaufbau in digitaler Art und Weise natürlich eine viel größere Rolle spielt, weil man halt nicht mehr nebeneinander sitzt, ja? Und weil man vielleicht auch merkt, dass sich da draußen eine Menge verändert oder zum Beispiel auch Geschäftsmodelle weggebrochen sind, man sich neu erfinden muss und man dann merkt, dass die Mitarbeiter, die man gerade hat, vielleicht gar nicht das alles mitbringen, ja, was man bräuchte, um hier wirklich erfolgreich zu sein.
Du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass du sehr intensiv an dem Thema Professionalisierung von Unternehmen mitwirkst. Kannst du da mal so deine Einblicke teilen? Was sind denn so die wichtigsten Aspekte bei der Professionalisierung?
Also Professionalisierung bezog sich da in unserem Vorgespräch ja auch wirklich auf das Thema Mitarbeiterentwicklung, wenn man so will. Die Grundthese, die da erstmal zugrunde liegt, ist, dass wir sagen, naja, Technologie verändert Wertschöpfungsketten, Geschäftsmodelle radikal, schon seit Jahren, das ist jetzt nichts Neues. Was allerdings jetzt was Neues ist, ist, dass immer mehr CEOs oder auch Unternehmensgründer darüber nachdenken, was heißt das denn eigentlich für meine Mitarbeiter? Weil am Ende wir einfach eine andere Art von Arbeit erleben, auch eine andere Art von Fähigkeiten erleben. Und das muss man professionalisieren. Und professionalisieren bezog sich jetzt auch durchaus auf junge Unternehmen, die im Wachstum sind. Wie fängt ein Startup an? Ja, ein Gründerteam, dann baut man nach und nach Leute auf. Viele haben mehrere Hüte auf. Eine HR-Führung brauchen wir gar nicht denken, die gibt es erstmal gar nicht. Die wird dann irgendwann vielleicht mal etabliert oder der Gründer macht das selber. Und wenn wir über Professionalisierung dieser Strukturen reden, dann geht es wirklich darum, insbesondere auch eine strategische Personalplanung zum Beispiel aus meiner Sicht zu etablieren. Das heißt, Übersicht zum Beispiel zu gewinnen, welche Leute habe ich denn überhaupt, was können die? Dann zu überlegen, was brauche ich denn eigentlich in Zukunft? Und dann auch zu überlegen, wie kann ich die Leute denn dahin entwickeln, dass sie in Zukunft die Fähigkeit mitbringen, damit weiterhin sie ihren Beitrag dazu leisten, dass das Geschäftsmodell tragfähig ist. Und das ist etwas, wo man nicht zu früh anfangen kann. Ja? Also spätestens meine Erfahrung, wenn ich 30 Leute jetzt als Startup habe, sollte ich mich damit mal auseinandersetzen. Als Mittelständler sollte ich das hoffentlich alles schon haben, aber auch da ist meine Beobachtung, dass viele dieses Thema gar nicht so professionell angehen. Und es ist aber am Ende essentiell, weil das, was wir jetzt halt sehen, ist, dass einfach ganz viele Trends zusammenkommen. Ne? Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, eine andere Art von Verständnis von Arbeit. Ich möchte anders arbeiten, flexibler arbeiten, was auch immer. Und dementsprechend, ich zum Beispiel, wenn ich merke, naja, ich baue ein neues Geschäftsmodell auf oder die Krise, mal Corona als Beispiel, zwingt mich dazu, mein Geschäftsmodell radikal zu verändern oder auch ein neues Geschäftsfeld aufzumachen, dann brauche ich dazu Leute. Und das Blöde ist, dass ich die halt heute nicht mehr einfach hiren kann. Ich meine, der berühmte Data Scientist so oder so, in Klammern, ich glaube nicht, dass man den ewig brauchen wird, weil irgendwann werden das Algorithmen für uns lösen. Aber was ich sagen will, ist, es fischen alle im gleichen Teich. Ja? Es fischen quasi auch Startups im gleichen Teich wie der große Lebensmitteldiscounter. Und wenn ich das nicht selber alles hiren kann, die Fähigkeiten, die meinem Unternehmen fehlen, da muss ich natürlich Strukturen aufbauen und professionalisieren, die es ermöglichen, diese Fähigkeiten intern aufzubauen. Das heißt, nicht jeder, ne, verstehe mich nicht falsch, wird zum Data Scientist von heute auf morgen oder überhaupt gar nicht. Aber es gibt natürlich Leute, die schon bestimmte Fähigkeiten mitbringen, um auch andere Profile zu erfüllen als die Tätigkeit, die sie bis jetzt haben. Und das transparent zu machen, in Klammern, die wenigsten Unternehmen wissen eigentlich, was sie für Leute haben, wie viele und was sie können. Das transparent zu machen, ist der Grundstein. Und dann darauf aufbauen, systematisch zu gucken, dass man kontinuierlich auch, Stichwort lebenslanges Lernen, Mitarbeitern ermöglicht, sich zu entwickeln und damit aber auch einen Beitrag zum Unternehmen beizutragen.
Wollte ich gerade sagen, das klingt ja eben so, dass das im Prinzip essentiell ist für den Unternehmenserfolg hinterher, auch wenn ich im War of Talent mich bewege, will ich ja als Unternehmen wahrscheinlich das schaffen, dass die Leute sich A für mich, also die richtigen Leute sich A für mich entscheiden und B auch lange bei mir bleiben. Ne? So verstehe ich das gerade.
Absolut, absolut. Und deswegen also auch die Rolle von HR wird sich aus meiner Sicht radikal verändern. Ja, also diese Themen, das klingt jetzt alles immer auch nach HR-Work. Wir sprechen ganz häufig da auch wirklich mit Gründern oder auch mit CEOs jetzt von großen Unternehmen, weil das Thema ist, was ganz oben auf der strategischen Agenda eigentlich stehen muss, ne? Und wirklich so essentiell wichtig ist, dass man da einfach nicht mehr drum herum kommt. Und was vielleicht dann noch ein zweiter Punkt ist, vielleicht nochmal, ist natürlich auch das Thema Führung. Führung haben wir jetzt natürlich in der Corona-Krise auch gesehen, spielt eine viel, viel größere Rolle, dass wirklich auch Führungskräfte mit dazu beitragen, sag ich mal so, der Kit zwischen den Mitarbeitern auch zu sein, ist auch viel mehr Aufwand, teilweise Bedarf, natürlich remote zu führen. Und grundsätzlich ist es aber so, dass Führung eigentlich schon immer eine große Rolle gespielt hat und auch ein Gründer, wenn sich jetzt, ich weiß ja, hören auch viele Startups zu, sich ein Gründer damit befasst, wie kann ich professioneller werden, dann ist das Thema Führung. Das klingt total soft, aber ist super wichtig. Also ich kann da jedem nur empfehlen, da auch sich zum Beispiel auch einen Coach zu nehmen, ja, oder auch ein Coaching-Programm für Führungskräfte aufzusetzen, weil am Ende ist das natürlich auch etwas, was mit dazu beiträgt, wenn man die richtigen Leute identifiziert hat, die weiterentwickelt, dass man die auch richtig führt, ja, und dass man dort halt auch etwas gespiegelt kriegt, was einem die Mama, ja, oder der Bruder oder der beste Freund oder auch die Mitarbeiter vielleicht nicht so zurückgeben, sondern das wirklich da auch das Geld in die Hand zu nehmen, schon frühzeitig sich auch in Bezug auf Führung coachen zu lassen. Ja, darf man Werbung machen für andere Podcasts? Hier von OMR Podcast, da war die Lea-Sophie Kramer drin. Ja, die auch sagt, sie will jetzt eigentlich die Auszeit nutzen, sich mit dem Thema Führung auseinanderzusetzen, weil sie das einfach besser machen will, weil sie auch glaubt, dass es nicht immer nur schneller weiter gehen muss und man auch nicht alle Dinge selber machen muss, dass man sich vielmehr auch auf seine Führungsrolle konzentrieren muss ab einem gewissen Zeitpunkt. Und das ist nicht genau richtig. Ja, absolut. Und das kann ich jedem nur empfehlen, da auch Geld zu investieren, ne? Weil auch das zahlt sich am Ende aus. Und das sind eh meine Empfehlungen. Also am Ende, man sollte nichts machen, wo man am Ende nicht weiß, hat mir das überhaupt was gebracht. Ja, also es muss ein Transfer in den Job sein, ob das jetzt die Führungskräfte betrifft oder auch die Fähigkeiten von Mitarbeitern.
Wie kann man dich erreichen, wenn jetzt jemand sagt, das ist genau mein Beritt, da möchte ich mal das Thema Personalisierung oder auch Coaching oder so, da möchte ich mich mal weiter informieren, mit dir austauschen. Wie kann man dich erreichen?
Ja, am besten natürlich bei LinkedIn. Da bin ich gut erreichbar. Ich bin natürlich bei Xing, habe ich aber ehrlicherweise nicht immer das Auge drauf. Also am besten LinkedIn oder auf der PwC-Webseite. Wenn man da meinen Namen googelt, dann findet man auch meine Kontaktdaten.
Alles klar. Sebastian, dann danke ich dir. Das war sehr informativ. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich drücke dir die Daumen für die nächsten Schritte. Ja, das war wirklich toll. Dank dir, ne?
Vielen Dank, ja.
Bis dann.
Ciao.
Ja, das war also Sebastian Heutze von PwC. Und falls ihr euch wundert, warum PwC hier öfters auftaucht, das liegt einfach daran, dass PwC Next Level, das ist die Startup-Initiative von PwC, diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. PwC ist Deutschlands führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft mit 150 Expertinnen und Experten, die extra bereitstehen, damit sie Gründerinnen und Gründern auf dem Weg von der Seed Stage bis hin zum Exit den Rücken frei halten. Falls euch das interessiert, also falls ihr zum Beispiel die ganzen Förderprogramme mal durchgehen möchte, die es momentan gibt, auch im Hinblick auf Corona oder was PwC zum Beispiel auch macht. Sie stellen Kontakte her zu möglichen Investoren oder Kunden. Also falls euch diese ganzen Themen interessieren, schaut doch mal vorbei bei pwc.de/startups. Wir freuen uns auf jeden Fall über die tolle Zusammenarbeit und es wäre natürlich toll, wenn es für den einen oder anderen von euch eben auch Sinn macht. Ja, kommen wir zu unserem nächsten Gast. Bei mir ist Jenny Dreier von Equity Ventures. Aber ich hatte sie ja vorhin schon angekündigt, dass sie eben nicht primär in der Rolle als Investor heute hier ist, sondern weil sie einen ganz tollen Podcast macht zum Thema Bildung. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast. Hallo Jenny.
Freue mich, dabei zu sein. Hallo.
Du, ich bin über euch gestolpert und über euren tollen Podcast, den du mit deinem Partner zusammen, mit dem Felix, ich glaube im 2-Wochen-Takt rausbringst. Magst du mal ein bisschen erzählen, was das für ein Podcast ist und auch vor allem, wie es dazu kam?
Klar, der Podcast war tatsächlich schon vor meiner Zeit bei EQT da. Felix und ich kommen beide so aus der Digitalwirtschaft. Ich habe Unternehmensberatung gemacht und für Corporate Startups aufgebaut. Und Felix war auch in der Startup-Welt unterwegs. Und wir haben immer viel über Bildung diskutiert und hatten eine gewisse Frustration darüber, wie langsam sich der Schulsektor eigentlich bewegt, ziemlich unberührt von allem, was gesellschaftlich so passiert ist. Technologische Entwicklung, wissenschaftliche Erkenntnisse sehen Schulen ja heute immer noch ziemlich genauso aus wie schon vor 100 Jahren. Den Rohrstock gibt es vielleicht nicht mehr, aber ansonsten hat sich da vieles nicht verändert. Und das war so der Ausgangspunkt für uns, damals unsere Jobs zu kündigen. Und eigentlich hatten wir den Plan, in dem Bereich ein Unternehmen zu gründen. Damals wurde gerade der Digitalpakt Schule verabschiedet. Damals wurden 5 Milliarden Euro in die digitale Infrastruktur von Schulen verabschiedet und wurden investiert. Und wir hatten die Idee, hey, jetzt kann man endlich Software anbieten. Das Henne-Ei-Problem ist gelöst. Es gibt Hardware, es gibt Infrastruktur. Jetzt kann man darauf aufbauen. Long story short, das ist immer noch ein verdammt schwerer Sektor, um aus einer Business-Perspektive zu kommen, ein Unternehmen zu gründen, weshalb wir am Ende gesagt haben, wir führen das nicht weiter. Daraus ist dann aber der Podcast entstanden. Wir haben viele Gespräche geführt mit EdTech-Unternehmern, Politikern, mit spannenden Menschen, die sich mit der Zukunft der Bildung auseinandersetzen. Und waren auch beide Podcast-Fans, so dass wir gesagt haben, selbst wenn wir jetzt beruflich eigentlich andere Wege gehen, ich also wieder zurück in den VC, wollen wir trotzdem diese Diskussion weiterführen. Und das machen wir jetzt. 17 Folgen gibt es bereits, jede zweite Woche, genau. Der Podcast heißt Tabula Rasa und das ist auch genau die Idee, die wir damit verfolgen. Auf der Tabula Rasa heißt die weiße Tafel, die unbefleckte Tafel. Und die Idee ist also, auf der weißen Tafel mal drüber nachzudenken, wie würde eigentlich so ein Bildungssystem aussehen, wenn wir es heute quasi nochmal komplett neu entwerfen würden.
Über den Podcast wollte ich gleich nochmal sprechen mit dir im Detail, aber jetzt vielleicht nochmal vorher die Frage, warum denn genau Bildung? Also was fasziniert dich denn so am Bildungswesen und warum hast, also ich meine, du hast ja gerade schon angedeutet, es ist ein extrem dickes Brett, aber es gibt ja wahrscheinlich auch ganz viele andere Segmente, um die man sich kümmern könnte, wo es vielleicht viel leichter wäre reinzukommen. Also was ist denn genau euer Antrieb gewesen, sich mit dem Bildungssektor zu beschäftigen?
Sicherlich die extreme gesellschaftliche Relevanz. Ich glaube, dass Bildung der Kern ist für alles, was wir hier gesellschaftlich tun und dass auch die Lehrer als oder Lehrkräfte da völlig im Kern stehen in diesem System und meiner Meinung nach denen viel zu wenig Wertschätzung auch entgegengebracht wird. Ich habe über den Prozess dieser Gründungsidee und auch des Podcasts einen extremen Respekt gegenüber Lehrkräften entwickelt, die ja eben wirklich diese zentrale Rolle im System einnehmen. Und ich glaube, wir haben uns lange in Deutschland auf unserem Status als Land der Dichter und Denker ausgeruht und haben uns gedacht, es läuft bei uns. Aber im Endeffekt muss man sagen, haben uns da einige Länder in den letzten Jahren, kann zum Beispiel nach Skandinavien schauen, ziemlich überholt. Und vieles, was eben an gesellschaftlichen Entwicklungen, technologischen Entwicklungen passiert ist, ist in den Schulen nicht angekommen. Und das finde ich extrem frustrierend, gerade eben aus einer technologischen Welt kommt und mit Startups arbeiten zu sehen, wie schnell sich Dinge verändern können, wie schnell neue Produkte auf den Markt kommen können und so wirkliche Disruptionen in Industrien schaffen, zu sehen, dass das in Schulen seit vielen Jahrzehnten eben nicht so passiert ist. Das war für uns der Aufhänger, zu sagen, da muss mal was passieren und da muss man mal drüber nachdenken.
Und hast du da schon, ich weiß nicht, Erkenntnisse, warum das im Schulwesen so langsam vonstatten geht? Also im Vergleich zu anderen Branchen, die jetzt vielleicht, also auch nicht, wir sind jetzt kein Digitalisierungsweltmeister in Deutschland, aber zumindest hat man das Gefühl, manche andere Branchen brechen deutlich schneller auf als die Schulen.
Ja, ein Kernpunkt oder ein Kernunwort ist da sicherlich immer der Föderalismus in dem Punkt. Der Föderalismus wirkt in Deutschland meiner Meinung nach extrem innovationshemmend. Es kommen nicht unbedingt die besten Konzepte durch, nicht das, was wissenschaftlich belegt ist, sondern oftmals sind es stark politische Entscheidungen. Ich glaube auch, dass in der Lehrerausbildung und Weiterbildung sehr, sehr viel schiefläuft. Wenn man sich anschaut, die Fortbildungsbudgets für eine komplette Lehrerschaft von 100 Leuten sind teilweise so 1.000, 2.000 Euro im Jahr für alle gemeinsam. Wenn man das mal mit Fortbildungsbudgets in Unternehmen vergleicht, dann weiß man, dass das nicht gut gehen kann. Und natürlich, und das ist dann auch wieder dieser Punkt mit der Digitalisierung, sicherlich ist digitale Infrastruktur nicht das, was das Problem löst, aber Digitalisierung von Schulen und kann nicht funktionieren, solange die Lehrkräfte nicht mitgenommen werden und nicht aufgegleist werden. Das heißt, ich glaube, dieses Thema Lehrerbildung und Weiterbildung ist da ein ganz, ganz problematisches Thema. Und diese Kombination führt eben auch dazu, dass die Lebenswelt der Kinder relativ weit weg ist von dem, was in den Schulen passiert. Denn die haben Smartphones im Alltag und arbeiten mit digitalen Medien und kommen dann in so einen isolierten Raum wie die Schule, wo das Ganze gar keine Rolle spielt. Das heißt, da gibt es eine extreme Dissonanz zwischen dem, was sie eigentlich kennen aus der eigentlichen Welt und dem, was sie in der Schule sehen, was extrem auf die Motivation schlägt. Und dann eben auch die Schule als Institution stark schädigt.
Euren Podcast finde ich wirklich sensationell. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Auch jeden Hörer aufrufen, da mal reinzuhören.
Vielen Dank.
Ja, ist wirklich also eine ganz großartige Mischung von Gästen, finde ich. Ich habe jetzt gerade unlängst die Folge mit Max Tinius, heißt er, glaube ich, mir angehört. Und da hatte ich, weil wir jetzt gerade über die Lehrer gesprochen haben, hatte ich irgendwie das Gefühl, man müsste ja eigentlich den Lehrerberuf viel mehr zu so einem heroischen Beruf. Also man müsste eigentlich so sagen, Lehrer sind eigentlich die Helden der Gesellschaft. Und in der Realität sind sie ja quasi fast das Gegenteil, hat man so das Gefühl. Wie ist denn dein Blick so auf die Lehrerschaft an sich? Also was muss sich denn vielleicht ändern, dass der Lehrerberuf wieder attraktiver wird? Oder ja, du hast gerade den Fortbildungsbereich angesprochen, aber ist es nur das?
Ich glaube, dass viele Eltern gerade über die Corona-Zeit jetzt den Beruf der Lehrkraft nochmal viel mehr zu schätzen wissen, insbesondere wenn sie mit Homeschooling zu Hause sitzen. Insgesamt, ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass Lehrkräften eine gesellschaftlich wahnsinnig zentrale Rolle zukommt und sie dafür nicht unbedingt ausreichend Wertschätzung bekommen. Und dann entwickelt sich natürlich ein Teufelskreis. Es gibt auch viele Lehrkräfte. Ich war entsetzt, jetzt auch in der Corona-Krise, wie einige Lehrkräfte sich da eben nicht mehr die Energie hatten und viele gesagt, sich dann auf Datenschutzthemen ausgeruht haben, um zu sagen, nee, Videounterricht oder sonst wie technologische Zusammenarbeit mit den Schülern machen wir nicht. Wir schicken denen einmal die Woche ein PDF. Also ich glaube, da ist so, gibt es dann den Strudel zwischen, es fehlt die Wertschätzung, dadurch fehlt dann auch auf der Seite der Lehrer die Motivation, innovative Unterrichtskonzepte auszuarbeiten und sich diesen Themen anzupassen. Wenn dann noch die Fortbildung fehlt, ist das wahnsinnig schwierig. Aber es gibt auch gleichzeitig natürlich extrem tolle Lehrkräfte und diejenigen, die sich da extrem reinhängen, die die leider dann auch oft zu wenig Wertschätzung bekommen. Also es ist ein schwieriges Thema, aber ich glaube tatsächlich, dass da auch wieder der Punkt Lehrerausbildung einerseits die viel praxisorientierter zu gestalten und dann gleichzeitig die Fortbildungsbudgets hochzuschrauben und dieses Thema kontinuierliche Weiterbildung im Lehrerberuf viel mehr in den Vordergrund zu stellen, das könnte hier schon einen extremen Unterschied machen.
Ich finde in eurem Podcast so spannend, dass ihr wirklich auch gezielt Gäste einladet mit gezielten Fragestellungen. Zum Beispiel Barbara Pampe war bei euch, die über die Schularchitektur gesprochen hat. Also wie sollen eigentlich Schulgebäude aussehen? Magst du uns mal so ein bisschen durchführen durch euren Podcast und mal vielleicht auch erzählen, welche Art von Gästen ihr dort eingeladen habt und was bei euch auch vielleicht so hängen geblieben ist als absolute Highlights oder auch Erkenntnisse vielleicht?
Klar, auf der einen Seite haben wir einige Politiker interviewen dürfen. Thomas de Maizière war einer davon. Mit dem haben wir wahnsinnig intensive Diskussionen gehabt, zum Beispiel zum Thema, welche Rolle spielt eigentlich eine christliche Leitkultur in Schulen in der Zukunft? Der Spoiler hier, wir sind uns dann nicht einig geworden. aber auch über die anderen Parteien hinweg, Katja Suding haben wir interviewt, Daniel Bayers von den Grünen, der viel Digitalpolitik macht. Extrem spannend. Dann EdTech-Unternehmer. Wir haben Gründer wie Tom Bachem, der die Code University in Berlin gegründet hat, also eine neue Form von Hochschule mit einem ganz innovativen neuen Konzept. Aber auch Gründer von Schulen. Jakob Schemmen, Gründer der deutsch-skandinavischen Schule hier in Berlin. Ein wahnsinnig inspirierender Typ, weil die skandinavische Einstellung zu Innovation und zu Schulbildung mit so der deutschen Bürokratie aneinander prallt. Das war extrem spannend. Wir haben, du hast es gerade angesprochen, das Interview mit Barbara Pampe war extrem cool. Die entwirft eben Schulgebäude. Und die Frage mal sich zu stellen, wie sollten eigentlich die Schulgebäude ganz physisch aussehen in Zukunft, fand ich auch extrem spannend. Denn wenn man sich die mal anschaut, lange Gänge, quadratische Räume, es sieht alles immer noch sehr, sehr ähnlich aus, wie es schon vor 100 Jahren ausgesehen hat. Und deswegen diese Frage mal zu diskutieren, wie würde eigentlich ein Schulgebäude aussehen, wenn man es jetzt komplett neu bauen könnte. Die Chance hat man natürlich in Deutschland oft leider nicht, weil es eben die alte Substanz gibt, aber die Diskussion ist trotzdem extrem spannend gewesen. Und um den Bogen nochmal weiter zu spannen, unsere letzte Folge haben wir mit Mariah Freya geführt, die die Sex Education Plattform Beducated gegründet hat. Und mit ihr haben wir über das Thema lebenslanges Lernen diskutiert. Und auch hier die Frage, wie ist eigentlich die Einstellung der Deutschen zu der Frage, wie bildet man sich ein Leben lang? Wie offen sind Deutsche eigentlich diesem lebenslangen Lernen gegenüber? Bei ihnen sind viele der Kunden sind Amerikaner und sie sagt, es ist viel einfacher, so ein Thema dort zu platzieren. Vielleicht mag es am Thema liegen. Ich glaube aber auch trotzdem, dass wir uns mit der Frage, wie sieht lebenslanges Lernen eigentlich aus, noch viel mehr beschäftigen müssen in Deutschland.
Ich finde, wenn man euren Gästen zuhört, also ich kenne jetzt nicht jede Folge, aber man hat so das Gefühl, dass eigentlich ja die Kritik am Schulwesen in Deutschland eher überwiegt. Also das heißt, es gibt natürlich Lob für die Lehrer und für das Engagement, aber man hat so das Gefühl, da sind sehr viele strukturelle Probleme noch, aber die eigentlich zeitgleich auch bekannt sind. Ich frage mich jetzt nur, wer hört denn jetzt hinterher quasi oder wer muss denn zuhören bei diesen ganzen Experten, damit wir eben nicht vielleicht noch die nächsten 20, 30 Jahre in die falsche Richtung rennen und dann ja hinterher vielleicht auch eine Generation großgezogen wird, die dann vielleicht auch abgehängt wird auf dem Weltmarkt.
Ich glaube, der Punkt ist, dass jeder zuhören muss und das ist das auch, was es so schwierig macht. Es gibt eben nicht den einen Minister, der für das Thema zuständig ist und die Entscheidungen fällen kann, sondern es gibt einerseits den Bund, dann gibt es die Länder, die im Föderalismus eben Entscheidungen im Hinblick auf Bildung treffen. Es gibt aber auch die wahnsinnig wichtige Rolle der Lehrkräfte natürlich. Es gibt die Rolle der Eltern, die eben auch den Schulen nicht den gesamten Bildungsauftrag mitgeben können, sondern eben auch eine Rolle in diesem Prozess spielen. Und das macht, und natürlich zuallererst die Schülerinnen und Schüler selbst. Das heißt, das System besteht aus so vielen unterschiedlichen Akteuren und Entscheidern und Interessengruppen, was Veränderungen eben auch so schwierig macht. Das heißt, ich glaube, einfache Antwort ist, alle sollten zuhören. Ich glaube, wenn ich politisch einen Wunsch hätte, dann ist es, dass das Thema Bildung so ein bisschen zur Chefsache erklärt wird, also zur Kanzlerinnen-Kanzlersache und auf der Ebene einfach diese Relevanz des Themas Bildung noch mehr hervorkommt. Denn ich glaube, dann kann man trotz Föderalismus noch viel mehr gestalten. Ein Gast, der uns noch nicht beehrt hat, ist Angela Merkel. Die würde ich wahnsinnig gerne nochmal interviewen und mit ihr genau das diskutieren.
Ja, aber ich habe mich gerade bei der Ressortverteilung gefragt, ob das tatsächlich dann noch ein aktuelles Modell ist, wenn man sagt, es gibt einerseits eine Bildungsministerin und zeitgleich gibt es dann einen Arbeitsminister. Wenn man zeitgleich aber auch propagiert, es soll eigentlich lebenslanges Lernen geben, machen die eine Staffelübergabe dann irgendwann oder ist das nicht eigentlich eher ein Layer, was man jetzt mal etablieren müsste, wo dann vielleicht ein ganz anderes Ministerium dauerhaft für zuständig ist? Ich fand das bei dem Max Tinius so spannend, dass er eben von einem persönlichen Algorithmus gesprochen hat, der dich ein Leben lang begleitet. Und so ein bisschen müsste das ja vielleicht im Bildungswesen auch sein, dass da dich jemand eigentlich ein ganzes Leben lang an die Hand nimmt. Oder wie seht ihr das?
Absolut. Ich glaube, wir haben mal darüber nachgedacht, wie würde eigentlich das Arbeitsamt der Zukunft aussehen. Arbeitsamt ist jetzt so negativ belegt, wo man eben hingeht, wenn man arbeitslos ist. Aber die Frage ist ja, wenn ein Bildungsweg nicht mehr linear verläuft und man nach dem Universitätsabschluss 30 Jahre im selben Beruf bleibt, sondern sich vielleicht tatsächlich alle 5 Jahre umorientiert, weiterbildet, in neue Berufe geht, braucht es nicht eigentlich eine Institution, die Menschen in diesem Prozess an die Hand nimmt? Und ist so eine solche Institution fehlt uns, glaube ich, in Deutschland. Das Arbeitsamt ist dann doch eher so das Pflaster, was aufgedrückt wird, wenn es Probleme gibt, wie im Fall der Arbeitslosigkeit. Aber die Chance, die auch aus dieser Struktur entsteht, diesem lebenslangen Lernen, den etwas diverseren Lebenswegen und Bildungswegen, die können wir heute, glaube ich, gar nicht abdecken. Deswegen, ja, vielleicht ist es ein weiteres Ministerium oder eine Institution, die ich gerne sehen würde, die genau diesen Prozess begleitet.
Und zum lebenslangen Lernen ist ja, also eine Grundvoraussetzung ist ja quasi das Thema Neugierde. Also man möchte in sich selbst investieren, aber man hat auch irgendwie Interesse an neuen Themen. Kannst du irgendwie umreißen aus eurer Sicht, wie Neugierde eigentlich entsteht oder auch wie man sich Neugierde bewahren kann? Also warum soll irgendwie jemand mit 50, 60 noch irgendwie Interesse daran haben, sich weiterzubilden, anstatt abends einfach die Füße hochzulegen? Habt ihr da irgendwie schon so Antworten oder ja, also ich finde das so ein relevantes Thema. Ich kann es selbst gar nicht richtig greifen, aber absolut. Wie bewahrt man sich das?
Ja, wahnsinnig. Das ist, glaube ich, der heilige Gral. Ich glaube, wenn wir alle neugierig bleiben, dann, wie du sagst, entwickelt sich alles viel schneller weiter und man bleibt da viel agiler in seinem Denken. Tatsächlich ist es ja so, dass Kinder grundsätzlich ein wahnsinnig hohes Level an Neugierde haben und einigermaßen strengen Strukturen, wie sie Schulen eben heute haben, wirken da kontraproduktiv. Ich war zwar nie Fan von so ganz alternativen Schulmodellen, aber prinzipiell ist die Idee, Kinder möglichst lange spielen zu lassen, Freiheiten zu lassen, ihre Interessen ausleben zu lassen, da schon extrem richtig und sie eben nicht in diese starren Strukturen zu pressen, die Schule oft mitbringen. Wie macht man das, ist natürlich eine ganz zentrale Frage und wie schafft man das auch grundsätzlich in der Gesellschaft, das aufrechtzuerhalten. Habe ich noch keine goldene Antwort für, aber ich lasse sie wissen, wenn sie mir aufkommt. Okay.
Und sag mal, mit EQT Ventures, ich habe dich richtig verstanden, dass ihr selbst in den Bildungsbereich noch nicht investiert habt. Ne? Magst du noch mal vielleicht erklären, warum nicht? Und vielleicht auch mal andersrum, Welche Art von Startups würden euch denn interessieren oder wer soll sich immer bei euch melden und sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hier für dieses dicke Brett, haben wir da trotzdem einen guten Hebel gefunden?
Equity Ventures ist ein europäischer Fonds, Wurzeln liegen in Schweden mit Fokus auf Series A und B in Europa. Und wir investieren sektoragnostisch, also absolut nicht nur AdTech. Und tatsächlich haben wir auch zwar so in den Bereich HR-Tech investiert, der dann relativ nah auch an AdTech liegt, gerade so im Corporate Education-Bereich. Aber nicht originär AdTech ist. Ist eine Mission, die ich mir gesetzt habe. Aber wie gesagt, grundsätzlich investieren wir sehr sektoragnostisch. Also ein paar Beispiele zu nennen. Wir sind in die Dresdner Robotics Company Bundlebots investiert, in AnyDesk, eine Remote Desktop Access Company in Stuttgart oder auch die Fitness Company Beat 81 hier in Berlin. Mit Offices in ganz Europa, Stockholm, London, Paris, Berlin, Amsterdam, aber auch in San Francisco. Das heißt, haben da auch die Idee, den europäischen Companies in die USA zu helfen und machen vor Ort in den USA auch einige Investments, um quasi den Unternehmen da mit dem Schritt nach Europa zu helfen. Das heißt, wir sind sektoragnostisch unterwegs. Wir machen viele Themen. AdTech ist ein Sektor, den wir sehr, sehr spannend finden, der aber auch aus VC-Perspektive nicht ganz einfach ist, denn Schulen zum Beispiel haben keine Budgets, um sie für neue Technologien auszugeben. Das heißt, man muss da irgendwie andere Wege finden. Ich finde zum Beispiel den Bereich der Corporate Education extrem spannend. Ich glaube, da werden wir viele spannende neue Modelle sehen. Ich glaube auch, dass das Thema Sprachenlernen weiterhin ganz relevant bleiben wird. Egal, wen man fragt, und das ist die Frage, die wir am Ende jeden unserer Podcast-Gäste fragen, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Ganz, ganz oft kommen da Sprachen. Das heißt, ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Und wir haben da so ein paar Felder definiert für uns, die wir uns näher anschauen wollen. Aber bis jetzt haben wir da noch kein Investment gemacht.
Klasse. Du, das finde ich sehr, sehr spannend, was ihr macht. Vielleicht magst du zum Schluss nochmal kurz Werbung in eigener Sache machen. Welche zwei Podcast-Folgen soll man sich bei euch anhören, um mal reinzukommen?
Oh, das ist schwierig. Das ist wie ein Eltern nach dem Lieblingskind zu fragen. Aber tatsächlich eine Folge, die mir extrem Spaß gemacht hat, weil sie so kontrovers ist, ist sicherlich die mit Thomas de Maizière. Und ich glaube, wenn man auch einen Einstieg haben möchte in das Thema Schule in Deutschland und was sind so die Problematiken, ist das Gespräch mit Jakob Schemmen, dem Gründer der deutsch-skandinavischen Schule hier in Berlin, extrem spannend, weil er einfach einen coolen Blick auf die Themen hat.
Jenny, ich danke dir, das war wirklich hervorragend, hochinteressant. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen, was du noch loswerden möchtest?
Ich glaube, wichtig ist, ich freue mich, wenn sich AdTech-Unternehmen bei uns melden, aber auch andere. Ich habe es mehrfach gesagt, wir sind sektoragnostisch unterwegs, schauen uns ganz viele Themen an. Und deswegen freue ich mich immer, wenn sich da jemand bei mir meldet, gerne über LinkedIn oder über unsere Website, da findet man die E-Mail-Adressen. Wir sind immer neugierig, neue Ideen und Konzepte zu hören.
Jenny, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und ja, weiterhin viel Erfolg mit eurem Podcast. Ich drücke die Daumen. Wie gesagt, es macht unglaublich viel Spaß, den zu hören.
Freut mich sehr. Vielen Dank.
Auf bald, ja?
Bis dann. Bis dann. Tschüss.
Ja, das war also Jenny Dreyer von EQT und dem Podcast Tabula Rasa. Wie gesagt, unbedingt mal reinhören. Den Link packen wir euch auf jeden Fall in die Shownotes. Und wir gehen auf die andere Seite der Republik nach Koblenz. Dort habe ich gesprochen mit Daniel Zacharias von der Schülerplattform Stui. Schön, dass du da bist. Hallo Daniel.
Hi, freut mich da zu sein, Jan.
Cool. Du, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Und tatsächlich ist ja so, wir hatten ja vor 3 Monaten schon mal gesprochen und dann hat es aus verschiedensten Gründen nicht geklappt, dass die Folge online gegangen ist. Und damals war das schon extrem beeindruckend, was du alles erzählt hast. Aber bevor ich das jetzt versuche aufzuarbeiten, erzähl doch mal kurz, was ihr macht und auch vor allem, wie ihr dann eben Corona erlebt habt.
Yes, vielen, vielen Dank. Also, wir sind eine Kommunikationsplattform, eine Organisationsplattform für Schulen. Heißt, alles, was in der Schule passiert, jedes Dokument, das ausgetauscht wird, jede Nachricht, jede Hausaufgabe, jeder Elternbrief, der früher irgendwie einem Bermuda-Dreieck Zuranzes verloren gegangen ist, geht quasi über unsere Plattform. Und das ist natürlich jetzt für Schulen sehr, sehr relevant, weil klar, durch Corona sind wir total eingeschränkt. Wir können nicht physisch in der Schule sein, trotzdem geht Unterricht weiter. Und das heißt quasi, unsere Aufgabe hat sich auch so ein bisschen gechanged. Wir unterstützen nicht mehr nur den Lehrer, sondern wir sind das essentielle Tool, mit dem er irgendwie Unterricht machen kann, ja, mit dem er die Schule weiter am Laufen halten kann. Und das ist quasi ja unser Job, den wir Tag für Tag tun. Und wie ich auch schon gerade eben angesprochen, durch Corona natürlich eine immense Nachfrage, weil Schulen jetzt eben merken, okay, ich kann nicht mehr bei Tafel und Kreide bleiben, sondern ich muss digitalisieren. Und das natürlich ist vielleicht auch die Chance in so einer harten Zeit wie Corona.
Mhm. Kannst du das mal so ein bisschen, also je nachdem, wie transparent du da sein möchtest, aber kannst du mal in Zahlen sagen, wie ihr dann Corona erlebt habt, so euer Wachstum und auch vielleicht die Herausforderung ist ja hinterher auch dieses Wachstum zu halten oder zumindest die Kunden, die euch jetzt mal irgendwie kennengelernt haben, zu befriedigen und so weiter. Kannst du diese ganzen Effekte und euren Blick darauf mal beschreiben?
Ja, sehr, sehr gerne. Also einfach vielleicht, um ein bisschen in Zahlen zu sein, wir sind in Corona mit der Schulanzahl um fast 1000% gewachsen. Ja, also in der Zeit in immenser Anstieg an Nachfrage, an Nutzern, an Schulen drumherum. Wir merken wirklich von kleinen Kitas tatsächlich, die wir vorher nicht als Kunde hatten, bis hin zu auch einzelnen Universitäten, aber größtenteils wirklich großen Schulen, ist eigentlich alles dazu gekommen, weil jeder muss irgendwie reagieren. Auch spannend zu sehen ist, wie die Plattform auch genutzt wird. Ne? Also vorher hatten wir schon immer einen sehr, sehr starken Anteil an Kommunikation, also an Nachrichten. Aber wir merken auch jetzt, wir haben jetzt über die letzten Monate einen Zuwachs gehabt von bis zu 1,5 Millionen neuen Dokumenten, die online in der Cloud sind. Ja, also Lernblätter, Arbeitsblätter und Co. Und das ist ganz immens. Wir waren monatlich immer bei so einem Zuwachs von 30, 40, 50.000 Dokumenten. Und wir haben aktuell einen Zuwachs von knapp 1 Million Dokumente pro Monat, die neu dazukommen. Was für mich eine ganz, ganz krasse Zahl ist, weil man dann einfach merkt, dass wir mittlerweile eine hoch sechsstellige Zahl haben an Interaktionen, an Nutzern, die in der Woche auf unserer Plattform quasi sind.
Und was sind denn dann jetzt so die Herausforderungen für euch? Ich meine, das ist ja natürlich großartig, dass ihr irgendwie die Corona-Krise jetzt so, sagen wir mal, für euch vergolden konntet hinterher. Also ich weiß ja auch, dass ihr hattet ja nicht vor langer Zeit erst eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ne? Das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch jetzt nicht die riesen finanziellen Sorgen, nehme ich mal an, in der Krise. Aber was sind denn so die Dinge, die dich jetzt da bedrücken oder wo du vielleicht sagst, das könnte noch schief gehen, man kann das Wachstum vielleicht nicht halten? Und siehst du da Schwierigkeiten oder eher guckst du einfach nur auf die Chancen?
Nein, also ich glaube, man muss beides echt im Blick halten. Ne? Also das Positive war, wir hatten gerade im Dezember 2019 eine frische Runde eingesammelt mit 2 Millionen, angeführt vom Hightech Gründerfonds, was natürlich glücklicherweise natürlich vom Timing optimal war, weil da hatten wir nicht die großen Cash-Probleme. Trotzdem war natürlich für uns recht klar, durch Corona wird sich der ganze Markt auch langfristig verändern. Und das merken wir jetzt auch in den Gesprächen, auch mit für die neue Runde mit vielen VCs, das Thema kapitaleffizientes Wachstum. Ja, also wirklich, wie viel Geld gebe ich rein und was kann ich daraus machen, wird immer mehr und mehr eine wichtige KPI. Und das vielleicht vorneweg. Gleichzeitig, was waren natürlich die Challenges? Du hast natürlich einen enormen Drang auf Lösungen wie uns. Ja, und das ist sehr, sehr erfreulich, aber für uns war sehr, sehr schnell klar, cool, das ist eine Momentaufnahme, das boostet uns jetzt mal ein paar Monate, aber wie schaffen wir es daraus, langfristig Wachstum zu generieren, und zwar auf jeglicher Ebene. Heißt, du hast ganz viele Testpakete am Anfang. Das ist natürlich super, was die Marktverteilung angeht, aber wenn du es eben nicht schaffst, aus diesen Testkunden bezahlte Kunden irgendwann zu machen, ja, und den Leuten einen so großen Mehrwert zu stiften, dass sie bereit sind, dafür auch finanziell ja zu bezahlen, scheitert. Ja, du kannst ein Wachstum haben, das dir Testphasen bis zum Geht's nicht mehr reinbringt, aber wenn du es nicht schaffst, diese zu konvertieren, ist schwierig. Genauso wie auf der anderen Seite es auch schwierig ist, zu überlegen, okay, wo sind deine Lead-Channels? Ja, klopfst du jetzt deinen ganzen Ad-Spend in diese 3 Monate und versuchst, so viele Schulen wie möglich zu generieren, oder versuchst du auch eben in eigentlich einer Krise das Unternehmen langfristig aufzustellen und dafür zu sorgen, okay, wie viele deiner Leads kommen über Weiterempfehlungen? Wie viele deiner Leads kommen über Channels rein, die du durch Corona stark machst, die aber auch langfristig dich weitertragen und das Wachstum halten? Also für uns war ganz klar, wir wollten nicht nur irgendwie einen Peak auf der BWA oder einen Peak im Jahr haben, sondern wir wollen halt die Chance ergreifen, die Corona uns gegeben hat, quasi langfristig zu wachsen und das Wachstum auch stabil zu halten. Deswegen haben wir ganz, ganz früh sehr intensiv mit Kunden zusammengearbeitet, extra Produkte entwickelt, die in die Situation passt. Also wir haben Videoconferencing, glaube ich, innerhalb von 4 Wochen gelauncht, haben ein Translation-Feature gelauncht, was quasi jede Nachricht, jedes Dokument in bis zu 21 Sprachen übersetzt, auch in, glaube ich, 2 Wochen. Also da riesen Respekt ans Produktteam. Und haben auch geguckt, dass die Leads eben bei uns beispielsweise über Weiterempfehlungskanäle kommen. Also wir generieren heute über 60% unserer Leads gar nicht über Paid Search oder ähnliches, sondern wir generieren über 60% unserer Leads rein über Weiterempfehlungen, die jetzt auch, wo vielleicht Sommerferien kommen und das Thema Corona auch ein bisschen stiller ist medial, trotzdem die gleiche Anzahl an Leads. Also wir haben ein stetig konstant wachsendes Wachstum. Ja, und das ist sehr, sehr, sehr spannend zu sehen, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen früh auch in dieser Krise auf Nachhaltigkeit und eine langfristige Perspektive.
Aber jetzt habt ihr ja im Dezember habt ihr Geld eingesammelt, sagst du 2 Millionen. Wie ist das denn dann? Also, weil jetzt, du sagst das jetzt gerade, ihr habt überlegt, wie ihr mit euren Werbebudgets umgeht, ja. Es ist ja hinterher in so einer Phase, die ist ja jetzt völlig außergewöhnlich für jemanden wie euch, wo plötzlich in einem Markt, der vielleicht vorher sehr mühsam beackert werden musste, plötzlich die Marktanteile innerhalb von wenigen Monaten komplett neu verteilt werden. Geht man dann auch nochmal zu seinen Investoren und sagt, hey, pass mal auf, hier ist eine Chance. Wir brauchen eigentlich mehr Geld und zwar explizit hierfür, für das Thema Werbung?
Wir hatten definitiv sehr intensive Gespräche mit unseren Investoren und das ist auch, wo ich echt froh bin, dass wir sehr, sehr sorgfältig unsere Investoren auswählen. Ja, dass wir wirklich intensiv in Gesprächen sind. Wirklich, wir hatten teilweise wöchentlich Telefonate, um wirklich alles an Opportunities und Chancen zu besprechen. Was wir gemacht haben recht früh ist, dass wir Werbebudgets erhöht haben. Das heißt, wir hatten ja glücklicherweise durch eine recht große Runde, auch für den Education-Bereich, echt die Möglichkeit, auch noch einiges an Mitteln frei zu machen, um das Werbebudget, genau wie das Personalbudget, weil wir stark einstellen mussten, hochzufahren. Aber gleichzeitig auch natürlich unter der Prämisse, dass dadurch das Wachstum halt auch dementsprechend steigt. Das heißt, wir haben wirklich in einem sehr engen Controlling wirklich geguckt, sind diese mehr Mittel, die wir jetzt rein investieren, wirklich auch den Output wert? Und was dann natürlich das Highlight für uns und das Team war, dass wir trotz einem deutlich höheren Ausgaben im Marketing, also wir haben teilweise 20, 30, 40.000 im Monat mehr investiert als Plan, was recht viel ist für so ein junges Startup, das gerade im zweiten Jahr steckt wie wir, haben wir es trotzdem geschafft, im Mai den ersten profitablen Monat zu produzieren, was wirklich krass war, ja, also auch ein bisschen unexpected war. Da waren wir sehr, sehr froh, dass der Markt auch dieses Wachstum hergegeben hat, aber immer halt im Verhältnis, also klar, mehr Mittel investiert, aber auch da deutlich mehr Output generiert, sodass kapitaleffizienztechnisch das Ganze sich sehr, sehr gelohnt hat.
Bevor wir jetzt gleich nochmal über deinen Blick auf das Bildungswesen sprechen, vielleicht dann doch nochmal kurz die Frage. Du hast jetzt quasi gerade so angedeutet, dass ihr ja eigentlich zu so einer Zwangsskalierung schon gebracht wurdet, ne? Dass ihr also im Prinzip, ihr musstet jetzt skalieren, ne? Und Skalierung ist ja so ein ganz heikles Thema, weil also manche skalieren zu früh, das ist tödlich, manche skalieren zu spät. Und du hast jetzt auch zeitgleich gesagt, dass ihr auch noch immer wieder mal ein Produkt so gepivotet habt oder zumindest die Produkte angepasst habt. Kannst du da mal deine Erfahrung nochmal teilen? Also wie ist das, wenn man plötzlich skalieren muss und vielleicht, also wart ihr schon gut drauf vorbereitet oder war das auch kritisch für euch oder wie war das?
Also glücklicherweise hatten wir uns eh mit dem Thema Skalierung ja sehr, sehr stark beschäftigt, weil wenn da gerade eine neue Seed-Runde geclosed ist mit 2 Millionen, dann erwarten natürlich die Investoren auch, dass das ganze Thema ja sehr, sehr schnell skaliert. Das war uns schon glücklicherweise bewusst und deswegen waren wir, glaube ich, sehr, sehr gut vorbereitet. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist Skalierung eben auch richtig zu managen. Ja, es ist klar, irgendwo jetzt eine Situation, wo wir dazu gezwungen waren, aber ich glaube, es gibt immer die Möglichkeit, Skalierung zu managen. Und wir mussten auch teilweise Wochen, wo wir Anfragenzahlen haben, die deutlich höher war als das, was wir liefern konnten. Ja, einfach von den Kapazitäten, von der Produktleistung, von der Serverskalierung, mussten wir teilweise auch Kunden echt vertrösten und sagen, hey, ihr müsst noch 1 oder 2 Wochen warten, weil erst dann können wir euch auch das Qualitätslevel liefern, das wir euch liefern wollen. Wir haben versucht, Skalierung immer zu managen, weil ich glaube, klar, Marktverteilung ist deutlich beschleunigt durch Corona, aber ich glaube, wenn du Skalierung managst zwischen Qualität und dem richtigen Produkt, in einer guten Kommunikation mit deinem Kunden und einem super schnellen Wachstum. Ja, wenn du das gut managst, profitierst du langfristig. Ich glaube, langfristig gewinnt der nicht 3 Monate am schnellsten wächst, sondern der stabil wächst und der so konstant wächst, dass ja, dass da keiner rankommt. Und für uns war zum Beispiel auch eine wichtige Zahl, nicht nur wie viel gewinnen wir an Schulen pro Monat dazu, sondern wie viel verlieren wir auch? Ja, was ist unsere Churn Rate? Ja, wir hatten ja teilweise Testphasen drin oder ähnliches und durch unseren eigenen Kanal, ja, wie viel Churn haben wir? Und wir sind tatsächlich 4 Monate am Stück mit 0% Churn durchgelaufen. Und das war für mich also auch als Geschäftsführer absolut überraschend, ehrlicherweise. weil natürlich in so einer Phase, du hast auch Server Probleme, Skalierungsprobleme, aber durch eine gute Kommunikation mit dem Kunden, durch einen guten Management und nicht Scale auf Kosten von allem, haben wir das, glaube ich, als Team ganz gut gelöst.
Und wenn du sagst, euer Kunde, wer ist denn eigentlich genau euer Kunde? Sind das dann die Rektoren oder sind das die Lehrer oder wer bucht euch?
Genau, in der Regel sind es die Schulleiter oder stellvertretende Schulleiter an einzelnen Schulen oder die Schuldezernenten oder Schulverwaltungsamtsleiter der Städte. Das heißt, wir haben einmal Kommunen, Städte als Kunden, genauso wie die ersten Schulen, also einzelne Schulen, Schulleiter. Und jetzt frisch dazugekommen, auch durch Corona, sind die ersten Länder sogar, die Kunde sind.
Und das ist ja eigentlich kaum zu glauben, dass die jetzt so schnell und agil waren. Ich meine, natürlich, sie mussten in irgendeiner Form, aber wenn man sich so die Zeit davor anguckt, ist es ja wahrscheinlich wirklich ein Wunder. Was sind denn aus eurer Sicht so die wichtigsten, natürlich neben jetzt Corona, aber die wichtigsten Argumente für euch gewesen? Waren das dann irgendwelche Zertifizierungen oder war das die Usability oder der Datenschutz oder was sind so die Themen gewesen?
Na, ich glaube, wir haben unsere Hausaufgaben halt vorher sehr gut gemacht. Ja, das Thema Datenschutz muss natürlich ein Thema sein, das du einfach abhaken kannst. Ne? Wir haben es gesehen an beispielsweise Microsoft Teams, die jetzt dann auch sehr, sehr stark versucht haben zu skalieren, die jetzt aber, wo es jetzt die ersten Probleme gibt, und es gibt die ersten Bundesländer, die wieder Microsoft Teams komplett verbieten, einfach weil die ihre Hausaufgaben, was das Thema Datenschutz angeht, nicht gut gemacht haben. Beispielsweise. Ja, das ist, glaube ich, die Grundlage, um so eine Skalierung hinzulegen. Ich glaube, unser Haupt-USP war einfach Geschwindigkeit im Onboarding. Also wir haben Schulen innerhalb von 10 Minuten online schalten können, wo andere halt Wochen gebraucht haben. Ja, und ich glaube, wenn es schnell gehen muss, dann muss es nicht nur schnell gehen, dann muss es auch einfach sein. Und ich glaube, das konnten wir eben den Schulen liefern, durch halt einen hohen Grad an Automatisierung in der Software und einen extrem guten, ja, Customer-Onboarding-Prozess, ja, dass wir wirklich innerhalb von Tagen auf über 95% Active-User-Rate gekommen sind pro Schule, was natürlich dann immens hilft. Ja, ich glaube, wir konnten halt einfach schneller sein, schneller und einfacher in einer Zeit, wo genau eben das gefordert war.
Und apropos Active-User-Rate, wie war denn die Active-User-Rate bei den Lehrern und wie unterschiedlich war die denn?
Ich glaube, die Entwicklung ist spannend zu sehen. Ja, als Corona in Anführungszeichen anfing, hast du natürlich gesehen, dass die User Rate sehr, sehr wechselhaft ist. Ja, die einen Lehrer setzen weiter auf Kreide und ich habe auch von Schulen gehört, die teilweise wirklich dann 50 Seiten pro Kind ausgedruckt haben und die Eltern mussten es in der Schule abholen. Also die verrücktesten Dinge gesehen. Tendenziell entwickeln wir uns gerade Monat für Monat sehr, sehr positiv, was die Nutzungsraten angeht. Das heißt, immer mehr Lehrer steigen auf Stui ein, fangen an, Stui zu nutzen. Ja, auch wirklich, wir haben Lehrer, die wieder aus dem Ruhestand zurückgekommen sind, weil eben Lehrpersonal fehlt. Selbst die schaffen sich irgendwie ein altes Samsung an und nutzen Stui. Und das ist für uns sehr, sehr positiv zu sehen. Das heißt, ein starkes Wachstum auf Lehrerseite, weil eben die Ausrede, ich gehe bald in Pension und brauche diese ganze Digitalisierung nicht mehr oder das Internet ist blöd, die zählt halt eben nicht mehr, wenn das Internet die einzige Möglichkeit ist, Schule laufen zu lassen.
Ich bin nicht mit dem Namen, wie er ausgesprochen wird, nicht ganz sicher. Tankred Schipanski, ne? Das ist irgendwie ein CDU-Netzpolitiker, der gefordert hat, man müsste die Sommerpause nutzen, um Digitalkurse für Lehrer einzuführen, damit die endlich quasi aus diesem Corona-Desaster in den Schulen rauskommen. Habt ihr so ein Corona-Desaster wahrgenommen an manchen Punkten oder waren da, weil ihr habt ja jetzt wahrscheinlich auch Vergleiche zwischen den Schulen, ne? Und sieht man da Dinge, die einen besorgen oder wart ihr eher insgesamt sehr positiv überrascht?
Wir haben tatsächlich jetzt zum Ende des Schuljahres auch eine kleine Marktstudie gemacht und geguckt, okay, was hat sich in der Verteilung des Marktes so entwickelt. Also der Markt hat sich natürlich deutlich schneller verteilt als geplant. Aber wir sehen trotzdem noch einen Markt, der unbesetzt ist von über 35% aller Schulen in Deutschland. Das heißt, jede dritte Schule hatte keine Lösung in Zeiten von Corona. Da gab es Schulinterviews, mit denen haben wir gesprochen. Da hat der Schüler in diesen 4-5 Monaten, hat dafür übrigens ein Zeugnis bekommen, keinen Kontakt mit irgendeinem seiner Lehrer. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr gut. Also klar, wir haben Schulen, die jetzt wirklich auch diese Chance ergriffen haben, sich digitalisiert haben und Co. Aber wir haben auch Schulen auf der anderen Seite, die es trotz, in Anführungszeichen, trotz Corona total verschlafen haben. Und wir haben bei 35% Schulen ohne Lösung, das ist ein Riesengap. Das ist ein Riesengap für die deutsche Schullandschaft, für das deutsche Bildungssystem. Und das sind über 10.000 Schulen. Das ist gruselig.
Dorothee Bär hat irgendwie gesagt, wir brauchen feste Prozesse für ein digitales Bildungswesen. Siehst du solche Prozesse, dass die kommen? Und wenn ja, kommen die von den Schulen selbst oder werden die übergeordnet eingeführt oder wie läuft sowas?
Das ist ja auch das andere interessante Thema. Ja, also durch dann eben Corona hat man schnell gemerkt, zwei Sektoren laufen eigentlich sehr, sehr stabil, auch in der Startup-Landschaft. Das ist alles, was Healthcare zu tun hat und alles, was Education zu tun hat. Das heißt, es sind auch unglaublich viele Anbieter plötzlich auf diesen Markt Education gesprungen und haben versucht, Lösungen anzubieten. Die Länder haben irgendwie aus Not versucht, auch teilweise selber aktiv zu werden und eigene Digitalprodukte hochzufahren. Der Bund ja auch mit der HPI Schulcloud auch ein eigenes Produkt hochgefahren, plötzlich, ja, aus dem Nichts, wo es auch viele Kritik vom Mittelstand gab und auch von Datenschützern, selbst ein Bundesprodukt. Und es ist mittlerweile ein Markt, der auch für die Schulen sehr, sehr schwierig ist, weil du hast ganz, ganz viele Anbieter und du weißt als Schule gar nicht mehr, wo soll ich überhaupt hin? Und ich glaube, was es braucht, ist eben nicht irgendwie ein übergeordnetes Projekt oder Produkt, weil das hat auf Landesebene ehrlicherweise noch nie sehr gut funktioniert oder kaum in einem Bundesland gut funktioniert. Da gibt es zig Projekte, das größte wahrscheinlich Ella in Baden-Württemberg, das zig Millionen verschlungen hat und am Endeffekt keiner nutzt. Ich glaube, was es braucht, ist wirklich mehr ja, talentierte Firmen, die wirklich gute Software an Schulen bringen, die einfach zu benutzen ist. Ja, und ich glaube, auch zum Thema Digitalkurse, was du gerade eben angesprochen hast, wir hoffen ja bei Stui, dass du gar keine Schulung brauchst, um Stui zu benutzen. Ja, weil wir in der App über Kleinigkeiten, ja, über einfache Bedienung oder einfache Anleitung in der App, kleinen Videos, kleinen Animationen, dem Lehrer eigentlich klar machen wollen innerhalb des ersten Tages, wie funktioniert das und für was kann ich das nutzen und immer wieder über kleine Tooltips ja, die Anwendungsfälle zu häufen. Und ich war ganz erstaunt, dass wir von so vielen Schulen gehört haben, dass wir der einzige Anbieter sind, der das tut. So andere bieten Schulungen an, cashen darüber auch echt ab. Ja, um das jetzt mal hart zu sagen, statt einfach Software zu bauen, die leicht zu bedienen ist. Und ich denke, da muss es ein Umdenken geben. Es braucht mehr junge, talentierte Firmen, die mit moderner Software ja auf den Markt kommen und den eben verändern.
Und wie siehst du die Hardware-Ausstattung unter Schülern, also digitale Endgeräte, wie sind die verbreitet? Hat da jeder schon oder sag mal, ein Großteil der Kinder, haben die richtige Ausstattung zu Hause oder ist das auch noch ein Manko?
Das ist natürlich ein riesiges Thema, auch ein politisches Thema, ja, weil da, wo die Endgeräte eben nicht gestellt werden von der Schule, da ist es eben ganz kritisch. Ne? Also Eltern, die vielleicht besser verdienen, da hat das Kind die bestmögliche Ausrüstung und Eltern, wo es vielleicht auch aufgrund von sozialer Ebene etc. nicht so leicht ist. Ne? Da fehlt den Kindern auch oftmals ein Zugang. Mhm. Ja, und das ist ein Thema, wo ich mich persönlich voll für Einsätze, dass Endgeräte von Schulen für Schüler gestellt werden, einfach um auch eine Chancengleichheit irgendwo zu implementieren. Weil mit so einem Endgerät habe ich den Zugang quasi in das Internet und da habe ich den Zugang zu allen Informationen, die ich brauche, ja, oder zu großartigen Anwendungen, die eben das Lernen unterstützen. Gleichzeitig ist es natürlich auch ein Thema, was mit Konzept und durchdacht gespielt werden muss. Ne? Ich hatte das letztens von der Schule gehört, die waren damals im Vorreiter, die haben damals in so einer Aktion Laptops angeschafft, ja, für diverse Klassen. Ja, und die haben dann halt gedacht, wenn ich Laptops anschaffe, dann halten die bestimmt 15 Jahre. Ich weiß nicht, wie häufig du deinen Laptop wechselst, aber als ich den Laptop da gesehen habe, wird noch Windows 98 drauf, ehrlicherweise. Wahnsinn. Das kann keiner heute mehr benutzen. Ja, also wenn wir Hardware machen, dann mit einem nachhaltigen Konzept, sonst stehen wir in 3 Jahren wieder da und haben das gleiche Problem. Und es macht auch nur Sinn, Hardware anzuschaffen, wenn ich Software konzeptionelle gute Lösungen habe. Ja, also was bringt mir ein iPad, wenn mein Lehrer vorne nicht weiß, was er damit soll und eine Anwendung hat, mit der er was anfangen kann. Ich glaube, das muss man viel mehr im Konzept betrachten. Das fand ich auch jetzt so schade, das Thema Digitalpakt. Also wir haben den Digitalpakt, der sehr, sehr stark auf Hardware abzielt, der aber komplett die Komponente Software vergisst. Und dann denke ich mir, naja, das hat jeder ein iPad, aber nur die Hälfte der Leute wissen, was ich damit tun soll. Und das ist eigentlich da noch ganz viel Nachholbedarf. Also Hardware und Software muss viel enger miteinander verbunden sein. Es muss viel mehr nachhaltige Konzepte in der Anschaffung geben, weil Anschaffung alleine löst die Probleme nicht. Das ist immer so ein so eine Ausrede. Ich höre von ganz vielen, ich habe auch heute wieder mit Schulträgern gesprochen, die sagen, ja, unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres jeden Schüler mit einem Endgerät zu versorgen. Finde ich sehr löblich, finde ich sehr gut. Und wie geht's dann weiter? Und auf diese Frage wissen ganz viele keine Antwort. Und ich glaube, das ist schwierig.
Ja, muss man aufpassen, dass das nicht so ein PR-Feigenblatt auch hinterher ist, ne? Du, dann letzte Frage noch, so kurzer Blick in die Glaskugel für euch und auch für den Bildungsmarkt. Was, wenn man so ein Jahr vielleicht mal in die Zukunft spult, was hat sich bis dahin bei euch getan und was sind so die Haken, die man im Bildungswesen gesetzt hat in Deutschland?
Ich hoffe, dass diese digitale Entwicklung so weitergeht. Dass Schulen eben jetzt nicht zwei Schritte zurück machen. Ich habe da so ein bisschen Angst vor. Viele Schulen sagen auch jetzt schon, ah, cool, bald kann ich endlich wieder meinen Overhead-Projektor benutzen. Da stellen sich bei mir alle Nackenhaare schon auf. Ich hoffe, dass die Schulen eben jetzt sehen, okay, vieles ist möglich, ja, und vieles geht, eben vielleicht unter einer Drucksituation nicht so schön und nicht so geduldig, aber es geht. Und machen genau da weiter, entwickeln sich da digitaler. Und jeder, der Entscheider versteht, okay, ich brauche digitale Lösungen, weil anders geht es in Zukunft nicht mehr. Also das Internet ist keine Krankheit und es geht auch nicht mehr weg. So, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auf der Seite des Bildungssystems zu verstehen. Und auch von den Ländern wünsche ich mir eigentlich mehr Support, auch für junge Firmen, aber auch für den Mittelstand, die mehr einzusetzen, statt den Versuch, eigene Lösungen zu kreieren, weil ich glaube, das braucht es nicht. Es gibt die ersten Anbieter, die wirklich gute Lösungen bauen. Für uns, ich glaube, wir haben was Ähnliches gemerkt. Wir haben gemerkt, dass auch in Corona, auch unter diesen Umständen, noch mehr möglich ist, als wir uns vorstellen können. Also wir haben zwei komplette Produkte gebaut innerhalb von 4 Wochen mit dem gleichen Team, wo ich sage, Riesenrespekt. Wir haben auch gesehen, dass in dieser Drucksituation wir nicht nur gebraucht werden, sondern auch viel möglich ist. Und ich glaube, mit dem gleichen großen Glauben wollen wir ins nächste Jahr starten. Das Ziel ist für 2021 Marktführer sein, Marktführer in Deutschland mit unserer Kommunikationslösung. Da haben wir noch was vor uns, aber das werden wir ganz stark fokussieren und ja auch erreichen und dann auch die ersten Fühler europäisch ausstrecken.
Super. Genau. Daniel, dann drücke ich dafür die Daumen. Klingt auf jeden Fall so, als seid ihr auf einem guten Weg und ja, also toll, dass ihr das irgendwie so für euch alles umnutzen konntet. Klingt wirklich ganz, ganz positiv. Viel Erfolg für die nächste Zeit und bis bald hoffentlich mal wieder.
Yes, vielen, vielen Dank. Ja, cool.
Ja, das war also Daniel Zacharias von Stui. Und wie ihr gerade gehört habt, war Stui sehr erfolgreich in der Corona-Phase. Und ein Grund dafür könnte unter anderem sein, das UX-Design von Stui, was relativ leicht zugänglich ist. Ihr habt ja quasi gehört, das Onboarding ging sehr schnell. Und witzigerweise habe ich in einem anderen Kontext den Raphael Kaminski kennengelernt. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Uxedo, einer UX-Agentur, die eben mitverantwortlich war für das Design von Stui. Und er erzählt jetzt mal so ein paar Minuten lang, welchen Einfluss das Design haben könnte auf den Erfolg einer App. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Raphael.
Ja, hi, freue mich, dass ich da sein kann.
Wir kommen ganz spontan zusammen und zwar hat das den Grund, dass wir eigentlich über unseren Newsletter gesprochen haben und dann habe ich plötzlich in eurem Portfolio gesehen, dass ihr Stui auch betreut habt. Aber bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal kurz ein bisschen was zu Uxedo.
Ja, sehr gern. Wir sind eine User Experience Design Agentur aus Koblenz und Nordhorn-Niedersachsen. Wir sind spezialisiert auf Software und Apps. Und wir stellen unseren Kunden UX-Designer zur Verfügung und arbeiten als verlängerter Arm in der Konzeption und Entwicklungsphase. Wir führen Interviews mit unseren Anwendern, arbeiten genaue Arbeitsabläufe und designen Mockups, Prototypen und führen auch Usability-Tests durch. Und wir beraten während der Entwicklung. Das machen wir die meiste Zeit remote, auch schon vor Corona tatsächlich. Und ja, alle relevanten Termine machen wir dann in Workshops mit den Kunden vor Ort und das machen wir deutschlandweit.
Jetzt hat der Daniel erzählt, dass sie in der Corona-Phase extrem viele Kunden gewonnen haben und auch ongeboardet haben.
Wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er wahrscheinlich nicht sagen, dass es nur am UX-Design lag, dass das so gut geklappt hat. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben, welche Wichtigkeit da UX-Design gespielt haben könnte. Und auch vielleicht kannst du mal so ein bisschen einführen in die Magie des UX-Designs.
Ja, sehr gern. Also wichtig ist auf jeden Fall immer, dass man die Rolle des Anwenders versteht. Und eine App einfach zu designen ist ist nicht ganz so leicht, wie man sich das vorstellt. Denn es hängt halt immer in der Rolle des Betrachters. Und als erstes muss man sich fragen, eben welche Schwierigkeiten hätte der jeweilige Anwender? Wie kann man ihn am besten an die Hand nehmen? Und wie sieht er die Anwendung? Und welche Anforderungen stellt er auch an eine Anwendung? Und entsprechend versuchen wir, in diese Rolle zu schlüpfen. Wir bauen eine Persona und wir analysieren die Arbeitsweise der Nutzer und testen dann gemeinsam, nachdem wir ein Konzept erstellt haben mit dem Nutzer, ob er die Anwendung versteht, und versuchen das Ganze dann immer weiter zu verfeinern, dass es für die Nutzergruppe eben einfach wird.
Und im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, dass ihr auch ein Planungstool für Stundenpläne gebaut habt. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie ihr dabei vorgegangen seid?
Auch da haben wir zuerst Interviews mit den Nutzern geführt. Insbesondere war das eben mit den Lehrern, die für diese Stundenpläne zuständig sind. Wir haben analysiert, wie die Arbeitsabläufe genau sind. Es ist super kompliziert tatsächlich, man glaubt es kaum. Es ist wichtig, dass diese Planer die Vorlieben der Lehrer betrachten und bestimmte schulische Besonderheiten. Es gibt solche Schulstunden beispielsweise, die von zwei Lehrern unterrichtet werden und so weiter. Zusätzlich hat noch jede Schulform ihre eigenen Anforderungen an das Produkt. Das heißt, eine Grundschule hat eine ganz andere Art der Planung als zum Beispiel eine Berufsschule, die ganz viele verschiedene Kurse anbietet. Und alles das mussten wir rausfinden und dann übereinbringen und in ein Produkt gießen. Und das haben wir dann gemeinsam mit Stewie gemacht. Nach den Interviews haben wir dann entsprechend diese ganzen Arbeitsabläufe festgehalten und dann ein Konzept drumherum gebaut, was genau diese ganzen Anforderungen der Nutzer alle betrachtet. Das Ganze passiert in erster Linie am Whiteboard. Und da wird ganz viel diskutiert und geplant. Dann werden diese Abläufe nochmal mit den Nutzern verifiziert. Das heißt, wir binden die Nutzer immer wieder in den Prozess ein, telefonieren immer wieder mit denen oder führen Gespräche. Und am Ende designen wir quasi erstmal Handzeichnungen in Form von Wireframes, die wir nochmal durchsprechen, damit alles drin ist und alles einfach ist. Und geben dann quasi am Ende ein fertiges Design in Form von Mockups oder einem klickbaren Prototypen ab, der dann von der Entwicklung umgesetzt wird. Und bei dieser Entwicklung sind wir dann nochmal für Rückfragen an der Seite. Und genau, so läuft es ab.
Also klingt hochprofessionell und auch tatsächlich ein bisschen komplex, muss ich sagen. Wer sind denn quasi Kunden, wenn jetzt jemand sagt, er möchte auch irgendwie 1000% Wachstum haben, so wie Stewie, wer sind denn Kunden, die sich bei euch melden sollten und ab welcher Größenordnung macht sowas Sinn?
Sinnvoll ist es auf jeden Fall, wenn eine Entwicklung im Hause ist. Also wir arbeiten meistens als verlängerter Arm für die Kunden. Das heißt, wenn es bereits Entwickler im Hause gibt, ist das besonders sinnvoll. Wir stellen aber auch Entwicklungen mit zur Seite. Wir haben da auch Partner im Boot. Ansonsten sollte man auf jeden Fall schon etwas weiter aufgestellt sein. Wir arbeiten natürlich super gerne mit Startups, weil neue Produkte zu schaffen am meisten Freude bereitet. Aber auch Bestandsprodukte überarbeiten wir. Also ich sag mal, man sollte schon etwas etablierter sein, aber dann sind wir gerne bereit, mit einzusteigen.
Klasse, Raphael. Wie findet man euch und wie kann man dich kontaktieren?
Am besten findet ihr uns über unsere Webseite www.uxedo.de, geschrieben UX. Und dann EDO, also quasi wie der Taxido, nur ohne T. Genau, darüber könnt ihr uns einfach kontaktieren. Da gibt es ein Buchungsformular und dann erreicht ihr mich eigentlich direkt.
Du, dann vielen Dank, Raphael. War sehr spannend und weiterhin viel Erfolg.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war also Raphael Kaminski von Uxedo. Auch hier der Link, wenn ihr möchtet, in den Shownotes bei uns. Und wir machen weiter mit Mila Kramer. Sie ist bei Project A, einem wahrscheinlich der bekanntesten Investoren in Deutschland, Investmentmanagerin. Ich hatte sie vor einigen Jahren schon mal interviewt zum Thema Bildung, hatte damals schon gemerkt, was sie für einen sehr guten Überblick hat über die ganze Bildungsbranche. Von daher freue ich mich sehr, dass du da bist, Mila, und dir die Zeit genommen hast. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo.
Hallo, Jan.
Toll, dass du da bist, Mila, und dir die Zeit nimmst.
Bevor wir einsteigen ins Thema Bildung, möchtest du oder auch Weiterbildung, möchtest du dich mal selbst vorstellen und mal auch vielleicht erzählen, was du bei Project A machst und auch was Project A macht?
Sehr gerne, ja. Vielen Dank, Jan, für die Einladung. Genau, ich bin Mila, bin seit 3,5 Jahren mittlerweile bei Project A im Investment-Team als Investment-Managerin und verantworte unter anderem bei uns den ganzen Education-Bereich. Es hat so ungefähr vor 3 Jahren angefangen, dass wir unser erstes Investment gemacht haben in ein Unternehmen in Dänemark, die inzwischen Eduflow heißen. Und von da an haben wir eben angefangen, tiefer in den Markt einzusteigen. Und daraus haben sich dann in der Zwischenzeit noch weitere Investments entwickelt. Und genau, das ist einfach einer unserer Kernbereiche. Grundsätzlich ist Project A ein Early-Stage-Investor. Wir investieren in Seed- und Series A-Runden in Unternehmen in ganz Europa, neben Education auch noch in ganz anderen Bereichen, wie zum Beispiel Digital Health, Fintech, PropTech, also relativ breit aufgestellt.
Und wir hatten jetzt im Vorgespräch, hatten wir schon mal so ein bisschen analysiert, dass ihr den Education-Bereich in mehrere Bereiche aufteilt, ne? Und vielleicht kannst du uns da mal teilhaben lassen, wie euer Blick auf den ganzen Bereich ist.
Gerne. Genau, also wir fangen quasi an bei Early Education, das ist quasi alles bis einschließlich Vorschule. Und dann gibt es eben diesen ganzen, der nennt sich auf Englisch K-12-Bereich, das ist grundsätzlich eben von der ersten Klasse bis zum Highschool-Abschluss oder Abitur. Dann gibt es den ganzen Higher Education-Bereich, auf den wir uns jetzt bisher am stärksten fokussiert haben, also quasi Universität. Und dann gibt es eben auch noch den ganzen Corporate Education und Lifelong Learning Bereich. Also Corporate Education ist eben alles, was mit Weiter- und Fortbildung, Umschulung und so weiter zu tun hat vom Arbeitgeber aus, während Lifelong Learning eben das Gleiche ist, aber privat organisiert. Also wie zum Beispiel diese ganzen MOOCs, wo man eben online dann nochmal andere Skills akquirieren kann. Das ist sozusagen, so haben wir das segmentiert, wobei das ist auch so der gängige Weg eigentlich, das zu segmentieren. Und wir haben jetzt eben, wie gesagt, die Investments, die wir gemacht haben, größtenteils im Higher Education Bereich gemacht. Und daneben ist aber ein weiterer Bereich, den wir uns sehr stark anschauen, der ganze Corporate Education Markt. Ich glaube, die anderen Bereiche sind für uns als Investoren aktuell ein bisschen weniger relevant. Ich glaube, das sind durchaus spannende Märkte, aber aus mehreren Gründen aus VC-Perspektive ein bisschen schwierig, weshalb wir uns eben auf die anderen beiden Bereiche fokussieren.
Darf ich da nochmal nachhaken? Also wenn du sagst, aus VC-Perspektive schwierig, hier hören ja auch relativ viele Startups zu, dann sollten ja jetzt quasi Startups, die den Early Education oder K-12-Bereich sich anschauen, vielleicht eher umschwenken, oder vielleicht kannst du mal differenzieren, warum das aus eurer Perspektive schwierig ist oder auch warum Higher Education und Corporate Education ein spannender Bereich ist.
Also ich glaube, grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig, dass auch vor allem im K-12-Bereich was getan wird. Und deswegen würde ich auch jeden bestärken wollen, darin das auch weiter zu verfolgen. Ich glaube nur, dass es als sozusagen Venture Capital Investor schwierig ist, vor allem in Deutschland, weil es einfach ein sehr, sehr stark regulierter Markt ist. Und es ist sehr schwierig, von den bestehenden Strukturen in Deutschland an Schulen zu verkaufen. Und dass die Dynamiken da funktionieren, wie viel Geld man eben investieren muss, um an die Schulen zu verkaufen und wie viel Geld man dann am Ende da auch rausbekommt, das ist einfach schwierig. Und vor allem auch im Vergleich zu vielen anderen Geschäftsmodellen im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen, die einfach sehr viel schneller, sich sehr viel schneller entwickeln können. Das ist eigentlich so der Grund jetzt im K-12-Bereich. Im Early Education und Lifelong Learning Bereich ist der Grund eher, dass wir das Gefühl haben, dass das vom Timing gerade nicht so wahnsinnig spannend ist, weil ich glaube, das sind Bereiche, das sind sehr, sehr große Märkte und da gibt es viel Potenzial, aber da wurde auch schon sehr, sehr viel gemacht. Also im Lifelong Learning Bereich zum Beispiel die ganzen MOOCs oder im Early Education Bereich gibt es ganz viel Gamified Learning, Apps, Language Learning oder Mathe und so weiter. Und da gibt es einfach schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, das Potenzial, sich da von bestehenden Lösungen zu differenzieren, sehen wir als ziemlich gering an.
Aber sind das dann typisch auch so dickere Bretter oder zu dicke Bretter, die dann vielleicht auch so den Fonds eines VCs sprengen? Oder woran liegt das? Also gibt es da zu viele Barrieren und zu viele Blockaden?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, grundsätzlich sind das schon häufig, also gerade wenn du wenig Differenzierung über das Produkt allein erreichen kannst, dann ist es häufig sehr, sehr marketinggetrieben. Und gerade jetzt so im Lifelong Learning Bereich oder Early Education Bereich sind das, glaube ich, häufig sehr, sehr marketinggetriebene Geschäftsmodelle, wo dann schon durchaus viel, viel Geld reinfließen muss. Und ich glaube, da haben vielleicht aktuell auch außereuropäische Anbieter, die da irgendwie Zugang zu tieferen Taschen haben, vielleicht auch bessere Chancen. Ich glaube, da das ein sehr, sehr globales Thema ist, ist das auch was, was nicht unbedingt aus Europa kommt. Wäre natürlich schön, aber genau, ich glaube, da gibt es Themen, da ist das logischer und das sehen wir im Higher Education Bereich zum Beispiel.
Und jetzt hast du vorhin schon gesagt, ihr mit Project A investiert ihr quasi in mehrere Segmente. Was fasziniert dich denn persönlich oder vielleicht auch Project A am Education Bereich? Also warum ist das ein tolles Geschäftsmodell und warum treibt dich das an?
Sehr, sehr gute Frage. Die beantworte ich sehr gerne. Ich glaube, für uns hat das wirklich damit angefangen, als wir begonnen haben, mit mehr oder mit vielen Gründern im Education Bereich zu sprechen, haben wir einfach gemerkt, dass das irgendwie Menschen sind, die eine wahnsinnig interessante Mentalität haben und die eine Vision verfolgen und nicht unbedingt das nächste große VC-Ding. Weil ich glaube, das ist das Schöne, gerade im Higher Education Bereich, das kann beides miteinander einhergehen, eine Mission zu haben und gleichzeitig damit auch viel Geld zu verdienen. Aber es ist was trotzdem auch im Higher Education Bereich länger dauert als in vielen anderen Bereichen, in die VCs normalerweise so investieren. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum in der Vergangenheit, vor allem vor Corona, auch das Interesse am Bildungsbereich von VC-Investoren nicht unbedingt super stark war. Und ich finde, das sind einfach Gründer, die sich entscheiden, das trotzdem zu verfolgen. Und das finde ich super spannend und super inspirierend. Und dann ist einfach Bildung einer der größten Märkte weltweit, in dem man auch wahnsinnig viel verändern kann, in dem es wahnsinnig viel Potenzial gibt und wo man auch wirklich einen Unterschied machen kann. Das finde ich einfach, das treibt uns da sehr stark an.
Ich habe heute den OMR-Podcast gehört, den aktuellen. Da war der Shopify-Gründer Tobias Lüttke zu Gast. Und das ist ja der erfolgreichste deutsche Gründer, hat ein 100-Milliarden-Unternehmen aufgebaut. Und der ist nach der 10. Klasse von der Schule abgegangen. Ne? Der ist jetzt knapp 40 und da habe ich mich gefragt, also wo liegt denn eigentlich tatsächlich noch der Mehrwert von Universitäten? Was ist denn eigentlich die Rolle von Universitäten in der Zukunft? Und vielleicht, ich weiß nicht, habt ihr da als Investor auch ein Bild von der Idealvorstellung von, sagen wir, dem Higher Education Bereich?
Ja, grundsätzlich ist das eine sehr, sehr spannende Frage. Vor allem auch jetzt, wo eben viel im Umbruch ist bei den Universitäten, auch gerade zum Beispiel durch Corona, ist, glaube ich, eine interessante Frage, wie überhaupt das ganze Modell Universität in ein paar Jahren aussehen wird und ob wir überhaupt noch Universitäten brauchen und ob das nicht eher so in Richtung virtueller Campus gehen wird. Und viel, also was wir auch eigentlich sehr, sehr, ein Ansatz, den wir sehr, sehr spannend finden, ist eigentlich Demokratisierung von Bildung, weil du willst es natürlich breiter zur Verfügung stellen. Gleichzeitig ist aber ein Riesenmehrwert, den viele Universitäten bieten und für den sie auch so viel Geld heute noch verlangen können, vor allem ja außerhalb von Deutschland ist das ja sehr, sehr üblich, ist häufig der Name und das Netzwerk, was man eben über die Uni bekommt. Und das sind Dinge, die natürlich verwässert werden oder zu einem gewissen Grade vielleicht auch sogar verloren gehen, wenn man jetzt in Richtung virtuellen Campus gehen wird. Das heißt, ich glaube, die Unis sind da einfach leider noch wenig incentiviert, sich in die Richtung weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das ist ein Riesenthema für Universitäten. Wie können die sich in Zukunft, wenn das alles virtueller wird und verteilt ist und nicht mehr zentralisiert auf einem Campus, wie können die sich trotzdem differenzieren? Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, eine Antwort für uns ist auf jeden Fall, dass Industrie und Bildungsinstitutionen da viel enger zusammenarbeiten müssen, als sie das heute tun. Weil ich glaube, dass das eben, also generell das Thema, wie ist jetzt ein englischer Term, aber Employability, also das ist ja häufig ein Faktor, an dem Universitäten gemessen werden, ist sozusagen die Einstellungsrate der Studenten nach Abgang von der Universität. Und ich glaube, da müssen Unis einfach noch viel, viel besser werden und viel stärker mit der Industrie kollaborieren. Und umgekehrt muss die Industrie da auch mehr machen. Da gibt es zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel von AWS, die sozusagen Kurse selber aufbauen und dann anbieten und lizenzieren an Universitäten, was für die natürlich einen wahnsinnig starken Mehrwert hat, weil wenn die Studenten dann von der Universität runtergehen, dann wissen die, wie man AWS nutzt und was das überhaupt ist. Und wenn sie dann irgendwie bei ihrem neuen Arbeitgeber anfangen, dann können die das da direkt mit reinbringen. Da haben wir uns auch mal ein Startup angeschaut, die dann eine ähnliche Strategie verfolgt haben. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das macht die Ausbildung besser für die Studenten. Das macht das näher, also berufsnäher. Und das erlaubt den Universitäten, sich da auch ein Stück weit zu differenzieren. Also das ist so ein Beispiel.
Und dann lass uns mal vielleicht nochmal kurz über die Rolle von Professoren sprechen. Wie bilden sich denn Professoren fort? Weil ich sehe das bei den Lehrern, da hat man jetzt in der Corona-Krise relativ stark gesehen, dass es da große Unterschiede gibt, wie fit Lehrer im digitalen oder im Umgang mit digitalen Tools sind. Wie ist das denn bei Professoren? Und siehst du, dass die sich irgendwie, weiß nicht, gibt es da eine zentrale Einheit, wie die sich fortbilden, wie die sich organisieren, wie die sich austauschen untereinander oder wie läuft sowas ab? Habt ihr da einen Einblick?
Also ich weiß nicht, wüsste jetzt nicht davon, dass die sich zentral organisieren unbedingt. ich, ja, also was eins unserer Investments macht, Aula Education, die gehen jetzt auch gerade so ein bisschen stärker nochmal in die Richtung, jetzt auch gerade bedingt dadurch, was da alles passiert mit Corona, ist, dass die sozusagen auch Lehrern oder Dozenten ein Tool an die Hand geben, um die einfach dabei zu unterstützen beim Thema Course Design. Also wie muss man eigentlich so einen Kurs digital aufstellen, um die Studenten auch bei Laune zu halten, um die interessiert zu halten, dass man nicht einfach nur offline, was offline vorher stattgefunden hat, eins zu eins auch online bringt. Und das ist zum Beispiel was Aula macht. Ich glaube, grundsätzlich sind viele Dinge müssen eher auf einer administrativen Ebene, auf der ja, Uni-Administrationsebene stattfinden, als auf wirklich Dozentenebene. Und ich glaube, das wird man auch immer stärker sehen, wenn man so in Richtung virtueller Campus geht. Also wir haben zum Beispiel auch viel sogenannte Challenger Universities angeguckt, die eben von Tag 1 komplett digital sind. Und ich glaube, was vielleicht jetzt Offline-Universitäten noch nicht ganz verstanden haben oder wo der Weg noch relativ weit ist, ist, dass man eben dass die ganzen Lehrmethoden komplett anders aufziehen muss. Und ich glaube, das ist dann ein Riesenvorteil, den Universitäten haben, die jetzt heute von Null anfangen. Aber ich glaube, dass der Dozent am Ende da eine relativ kleine Rolle spielt. Trotzdem wäre es, glaube ich, sehr, sehr spannend, auch wenn die sich stärker zentral organisieren würden. Und das ist ein Bereich, in dem da haben wir aber bisher noch nichts gesehen.
Also und dann lass uns doch nochmal kurz über Corona sprechen. Wir wollen ja im Podcast hier versuchen, die Veränderungen von der Vor-Corona-Phase zur jetzigen Zeit und vielleicht mit der Prognose nach vorne eben mal zu analysieren. Was sind denn Dinge, die dir aufgefallen sind, jetzt außer vielleicht der Turbo-Digitalisierung in vielen Bereichen? Aber vielleicht kannst du einfach mal generell deine Eindrücke schildern.
Ja, gerne. Also ich glaube, wir sehen da grundsätzlich zwei Dinge. Einmal, wie du es gerade schon angesprochen hattest, die beschleunigten Innovationszyklen, die natürlich eine super große Chance sind für Education-Startups gerade auch. Also zum Beispiel, wir arbeiten hier auch relativ nah an der Technischen Uni in München. Und da haben wir das jetzt auch live mitbekommen, wie das war, als die jetzt alles online bringen mussten. Und die haben natürlich dann auf einmal angefangen, sehr schnell zu gucken, okay, was gibt's für Tools auf dem Markt, die wir nutzen können. Dann ist ein Riesenthema in Deutschland, dass du immer noch keinen Abschluss quasi komplett online anbieten könntest. Also es gab mal vor einigen Jahren eine Richtlinie auf EU-Ebene, die es erlaubt, komplett Online-Abschluss anzubieten. Und die einzigen Mitgliedstaaten, die das bisher aber umgesetzt haben, sind Malta und Estland. In Deutschland ist das zum Beispiel nicht möglich, weil du keine rein Online-Prüfungen abhalten kannst. Und da hat jetzt auch zum Beispiel die TU München ganz stark oder arbeiten die jetzt zusammen mit dem zuständigen Ministerium daran, das eben zu ermöglichen, dass Prüfungen online abgehalten werden. Und ich glaube, das sind so Dinge, ohne Corona hätte das noch viel, viel länger gedauert, dass da was passiert. Ich glaube, das ist eine Chance jetzt wirklich für Startups da schneller Fuß zu fassen in dem Bereich. Und dann ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, dass auch langfristig, und das ist auch gerade, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, die Nachfrage nach Bildungsangeboten, die wirklich greifbare Wege in dann sozusagen Anstellungsverhältnis bieten, dass die Nachfrage dafür einfach sehr, sehr stark hochgehen wird in den nächsten Jahren. Und ich glaube, also da sieht man jetzt zum Beispiel auch so Sachen wie Microsoft und Google, die jetzt gerade ganz frisch bekannt gegeben haben, dass sie jetzt so Zertifikate anbieten wollen für weltweit, für Leute, die jetzt ihr Angestelltenverhältnis verloren haben während Corona, um denen dann sozusagen eine Möglichkeit zu geben, über diese Zertifikate auch attraktiver zu werden für neue Arbeitgeber, die da sehr, sehr viel Geld jetzt reinstecken, eben um das zu finanzieren und auch teilweise eben weniger privilegierten Menschen zur Verfügung zu stellen. Also ich glaube, das ist so das zweite Thema, also dass quasi die direkte Route von Bildung zu Angestelltenverhältnis, dass das einfach nochmal viel stärker nachgefragt werden wird. Und ich glaube, die Unis stehen da wirklich jetzt vor einem riesigen Problem. Allein wenn man sich mal anschaut, was viele immer nicht so auf dem Schirm haben, was ein super, super spannender Markt ist, auch für uns ist internationales Studentenrecruitment. Das ist ein Thema, wo viele Unis, vor allem Unis, die höhere Studentengebühren haben, als das jetzt an der staatlichen Uni in Deutschland der Fall ist, viel Geld reinstecken, um internationale Studenten zu rekrutieren, weil das auch für deren internationale Reputation super wichtig ist. Und in Beispiel Großbritannien, die habe ich jetzt neulich eine Statistik gelesen, sagen vorher, dass im akademischen Jahr 2020 die einen Verlust von knapp 7 Milliarden Pfund machen werden, wegen quasi Studiengebühren, die sie nicht bekommen werden von internationalen Studenten. Und ich glaube, da müssen wir jetzt einfach komplett neu denken, was Studentenakquise, Lehren angeht, Lernen, Student Assessment, Student Success. Da müssen die halt eben komplett neu denken. Und ja, auch einfach ein Stück weit viel, viel flexibler werden. Und ich glaube, das ist auch für Studenten langfristig sehr, sehr gut, weil ich glaube, dass das einfach die ganze Studentenerfahrung langfristig besser macht, weil auch Unis mit großen Namen sich nicht mehr so stark darauf ausruhen, auf ihrem Namen ausruhen können.
Ist das dann ein gutes Beispiel dafür, wie ihr arbeitet? Ihr erkennt ein großes Problem und sagt, wo ist die Lösung dafür?
Ja, das kann man schon ganz gut so sagen. Also wir reden ja auch immer häufig mit vielen potenziellen Kunden, das heißt mit Universitäten, mit Leuten aus der Industrie, um eben zu verstehen, was sie eigentlich frustriert. Und dann suchen wir durchaus auch proaktiv nach Unternehmen und nach Startups, die versuchen, genau diese Probleme zu lösen, ja.
Das heißt, da seid ihr eigentlich dann auch relativ agil, verstehe ich richtig, ja? Also dann müsst ihr im Prinzip, weiß nicht, im Vierteljahresrhythmus oder so eure Suchfelder neu definieren?
Genau, absolut, da sind wir super agil, ja. Also sowohl innerhalb von einem Bereich, also jetzt irgendwie innerhalb vom Bildungsbereich identifizieren wir dann neue irgendwie Problembereiche, derer wir uns versuchen anzunehmen, aber auch komplett neue Bereiche außerhalb vom Bildungsbereich, die wir dann irgendwie neu versuchen zu erschließen, ja.
Und dann vielleicht nochmal als letzte Frage, weil du eben die Finanzierung oder auch die Finanzierungslücken angesprochen hast und zeitgleich hast du AWS angesprochen, Microsoft und Google. Sind Universitäten generell ausreichend finanziell ausgestattet und welche Rolle spielen denn die Corporates in der Zukunft bei Universitäten?
Ja, grundsätzlich in Deutschland finde ich, ist da eigentlich die TU in München ein ganz interessantes Beispiel, weil die sehr, sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten und da auch viel Fördergelder bekommen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, vor allem in Deutschland, weil ich glaube, einerseits ist das eben ganz, ganz wichtig, damit du einfach näher an der Industrie dran bist und die Ausbildung auch praktischer gestaltest. Ich glaube, das hat sehr, sehr viele Vorteile für die Studenten. Ich glaube, auf der anderen Seite, warum das auch immer noch viel kritisiert und dadurch auch teilweise in Deutschland noch nicht so fortgeschritten ist, ist eben der Grund, dass es hier eben diesen Ansatz gibt, freie Bildung. Und ich glaube, das ist auch super wichtig. Und ich glaube, wenn dann irgendwie der Vorlesesaal nach einem gewissen Gründer von gewissen Industrieunternehmen benannt ist, dann kann das auch teilweise ein bisschen schwierig sein. Ich glaube, dadurch ist das auch mit Budgets in Deutschland, an deutschen Universitäten teilweise schwierig und hier auch dann dadurch nochmal schwieriger als Startup auch an Universitäten zu verkaufen. Das ist zum Beispiel in Großbritannien viel einfacher. Unternehmen, da sind viele Universitäten non-for-profit, aber haben trotzdem sehr, sehr hohe Margen. Also ich glaube, ja, da ist so eine Marge von 30-40% durchaus schon Standard, also EBITDA-Marge, also wirklich hoch, aber die wird dann eben reinvestiert. Und das liegt halt vor allem daran, dass in solchen Ländern das auch viel üblicher ist, eben für Bildung generell zu zahlen und da einfach dann auch höhere Studiengebühren zu zahlen. Und ich glaube, das macht Innovation in solchen Ländern auch teilweise, ja, sehr viel einfacher. Genau, und ich glaube, ja, wie gesagt, das Thema Industrie stärker zusammenarbeiten mit den Universitäten, ich glaube, das ist schon zu einem gewissen Grad super wichtig. Aber auch bei AWS zum Beispiel finde ich es auch wichtig, dass die dadurch keine Monopolstellung einnehmen, sondern dass Studenten trotzdem unabhängig bleiben und auch unterschiedliche Tools kennenlernen und dann auch selber evaluieren können, was irgendwie das beste Tool für die selbst ist und nicht eben dadurch, dass die Universität entschieden hat, dass sie mit AWS zusammenarbeiten, das dann für immer nutzen oder so. Also ich glaube, da muss man so ein bisschen abwägen.
Lila, das fand ich sehr spannend. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht. Ich vielleicht noch eine Sache, was ich ein ganz interessantes Thema finde, wo ich auch noch nicht selber so richtig eine Antwort drauf gefunden habe, ist so das ganze Thema, das glaube ich jetzt gerade wir gesehen haben, dadurch, dass zum Beispiel jetzt in Großbritannien die eben oder generell überall die jetzt so starke Einbußen erwarten, weil eben die ganzen Studiengebühren von internationalen Studenten zum Beispiel wegfallen, ist, glaube ich, ein Thema, um das Risiko in Zukunft zu verringern, dass die ihre Umsätze diversifizieren müssen. Und ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen, in welche Bereiche die dann da reingehen. Und ich glaube, da wäre zum Beispiel auch ein Bereich, dass nicht nur die Arbeitgeber sozusagen auch die Universität mit der Universität kollaborieren in die eine Richtung, sondern auch umgekehrt, dass vielleicht Universitäten auch Weiterbildungsmöglichkeiten für Arbeitgeber anbieten. Also das wäre jetzt so eine Sache zum Beispiel. Ich glaube, das wird in Zukunft noch ein ganz, ganz spannender Bereich sein, weil Universitäten da, glaube ich, wirklich ihre Umsätze oder ihre Umsatzkanäle diversifizieren müssen.
Also Startups, die dabei helfen können, sollen sich bei dir melden, verstehe ich richtig. Wer noch? Also wer soll sich noch bei dir melden?
Sehr gern, ich immer alle, ehrlich gesagt, weil wir auch selber immer jeden Tag noch neu dazulernen und das sind immer Gründer, die viel Zeit da investiert haben in einen bestimmten Bereich und deswegen können wir, glaube ich, immer wahnsinnig viel davon lernen und dann spreche ich gerne mit jedem und auch mit Leuten in Bereichen, die ich jetzt genannt habe, vielleicht die für uns gerade noch ein bisschen schwierig sind, weil Wie gesagt, sind all diese Bereiche unglaublich wichtig und wir würden sehr, sehr gerne dabei unterstützen, die Strukturen in Deutschland auch so zu verändern, dass man hier mehr und schneller Innovation im Bildungsbereich fördern kann. Und da würden wir sehr gerne mehr lernen noch.
Ein tolles Schlusswort. Mila, ich danke dir. Das war hochspannend und ja, alles Gute erstmal für die nächste Zeit. Bis bald, ja?
Ja, sehr gerne. Danke, Jan. Ja.
Ja, das war also Mila Kramer von Project A und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen. Ich weiß, es war ein bisschen länger heute, aber ich glaube, es hat sich wirklich wieder gelohnt. Ihr wisst ja, wir machen das hier, um tatsächlich Wissen zu vermitteln und von daher, ich finde, wir hatten drei außergewöhnlich spannende Gäste, die viele Facetten der Bildungsbranche abgedeckt haben und uns, glaube ich, ganz viele neue Impulse gegeben haben. Von daher toll und vielen Dank nochmal an alle Gäste. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum Ende durchgehalten habt und bleibt mir euch ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören uns Anfang nächster Woche wieder. Dann geht es ums Thema Retail, Handel, E-Commerce, also was sich da alles getan hat. Auch da wieder mit spannenden Gästen. Bis dahin, alles Gute und tschüss.